Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, der heute nicht nur eine Folge der Überleitung hat, sondern auch endlich mal wieder einen Gast zu Besuch. Und den begrüße ich heute mal zuerst, denn wir haben sie nochmal hier, die liebe Kirsten. Hallo Kirsten.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ach, gefühlt ist es 3 Jahre her, als du das letzte Mal bei uns warst.
Seien wir ehrlich, es ist eher so wirklich 3,5 Jahre her.
Und das andere, das glockenhelle Lächeln, was ihr auch eben noch gehört habt, das Lachen, das gehört natürlich dem Concierge dieses Podcasts. Hallo Sascha.
Wie, Kirsten war schon mal hier, das hast du mir gar nicht erzählt.
halt dich ans Skript.
Hallo und herzlich willkommen.
Ja.
Und schön, dass du wieder da bist, Kirsten.
Genau. Danke.
Kirsten, du warst bei der 5. Folge der 2. Staffel hier. Und Richtig. Da haben wir gedacht, da kannst du auch zu der 5. Folge der 4. Staffel nochmal wiederkommen. Und du hast dir die Folge ja ausgesucht und da kannst du vielleicht uns mal erzählen, wieso gerade die Folge? Der deutsche Titel war es, oder? Der dich überzeugt, oder?
Nein, nicht wirklich. Ne? Also tatsächlich, wie du schon sagtest, ich war ja Staffel 2, Folge 5 da und dachte mir, Staffel 4, Folge 5 und dann heißt die auch noch Super Symmetry. Ne? Also besser geht's nicht. Ne? Da dachte ich mir, das passt. Egal was, deutscher Titel, Inhalt, völlig wurscht, ich nehme die. Mhm.
Besser geht's. Weil du Kernchenphysikerin bist in deinem Hauptberuf.
Ich kann ein Grundstudium Mathematik vorweisen, aber das reicht nicht, um den Kram zu verstehen, mit dem die da um sich werfen.
Es wäre gut gewesen, schade. Weil ich habe irgendwann aufgegeben, die Begrifflichkeiten mitzuschreiben.
Eigentlich habe ich dich ja hier eingeladen, damit du die Supersymmetrie erklärst. Aber
Ich hab nur Sheldon Cooper, Kernphysik, Technobabble, Star Trek irgendwann nur noch geschrieben.
Also, ich glaube, das ist auch eine sehr gute Zusammenfassung schon.
Obwohl, wie ich las, ist es sehr akkurat, was sie in dieser Folge hier uns über hier die Teilchenphysik und sonst die ganzen Geschichten, hier Stringtheorie und so, was wir hier wohl von der guten Fred hören, soll wohl sehr akkurat sein, habe ich gelesen.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe es nämlich auch gelesen.
Liebe den Typen. Ich hatte eher den Eindruck, wenn ich so verschiedene Begriffe gegoogelt habe, sie haben vorher eingegeben die 10 größten Errungenschaften in Stringtheorie und Teilchenphysik und da haben sie dann die Titel einfach genommen und untereinander geschrieben, weil viel mehr.
Ja, ist halt so Physik für Dummies wahrscheinlich, so aus dem Buch raus halt, ne?
Physik für Fortgeschrittene, würde ich eher sagen. Ja, aber halt nur die Titel der jeweiligen Paper und nicht mehr.
Ja, ich hatte die Folge gesehen und gedacht, eigentlich müsstest du jetzt so einen Physiker hier haben, der das alles mal erklärt und sagt, das ergibt Sinn oder ergibt keinen Sinn, was sie da erzählen. Wo bist du, Nicolas Wörl, wenn man dich braucht?
Wir können ja später das machen, was wir sonst immer machen. Wir fragen auf Twitter einzelne Sachen nach.
Genau. So machen wir das.
Das ist wohl so, ja. Ja, Kirsten, bevor du zur Story uns vielleicht gleich 1-2 Worte kredenzt, wollte ich noch ein paar Hard Facts zu der Folge loswerden. Mhm. Den englischen Titel hast du ja schon genannt, Super Symmetry. Und der deutsche Titel ist Vertrauter Feind.
Das heißt überall auf der ganzen Welt Supersymmetrie. Außer in Frankreich und in Deutschland. In Frankreich heißt es Das Schatten des Genies und auf Deutsch halt Vertrauter Feind.
Aber warum Vertrauter Feind?
Ich habe eine Idee, eine Theorie. Bill L. Norton hat Regie geführt und der hat auch Regie geführt bei Der ewige Orgasmus. Und er hat wahrscheinlich, was eine Folge mit Physik und komischen Nerds, das macht der Bill.
Wahrscheinlich ist es so, ja.
Das ergibt eine Supersymmetrie. Ja. Zack. So war der Titel geboren. Und der Vertraute Feind natürlich. Ne?
Und der Vertraute Feind, immerhin hat er 6 Folgen von Angel gemacht. Eine Folge von Buffy und so das Übliche, was man dann so in den Ende 90ern, frühen 2000er gemacht hat. Von Roswell über Profiler, halt so die ganze Nerdbubble rauf und runter. Also der hat schon durchaus eine Menge Regieerfahrung, der gute Bill Norton. Und Grüße an den Darwin Pott, er hat auch 2 Folgen von Sequest gemacht. Da unter dem Namen, da kannte ich ihn noch mehr, Herr Bill L. Norton. Das L ist irgendwann weggefallen.
Ja. Okay, der Mann mit den 3 L.
Der Mann mit den 3 L.
Aber ich war erstaunt, also ich möchte ihm jetzt schon mal hier, bitteschön, lieber Bill, hier sind deine Vorschusslorbeeren. Ich muss sagen, dass ich die Regie, beziehungsweise auch den Schnitt, besser gesagt, unglaublich gut fand in dieser Folge. Und tatsächlich auch das Skript. Und da möchte ich die beiden Damen mal ins Rampenlicht zerren, die heute ihre erste Folge abgeliefert haben, nämlich Elisabeth Kraft und Sarah Fein, die tatsächlich fast immer nur im Doppelpack auftreten. Ganz erstaunlich. Die kommen aus der gleichen Stadt in Kansas City und haben schon in der Highschool zusammen geschrieben und das hat sich jetzt durchgezogen quasi bis zur Rente. Finde ich erstaunlich.
Einmal das und sie beiden waren federführend für die 5. Staffel von Angel. Ja. Verantwortlich, was sie für mich sowieso einen Platz im Herzen gibt. Also 2 Plätze, weil die gibt es ja nur im Doppelpack.
Ich finde die Dialoge auch richtig gut in dieser Folge. Mhm. Also es gibt echt gute Lines in dieser Folge und vor allen Dingen glaube ich, gut, dass wir heute auch weibliche Verstärkung hier haben, glaube ich einfach in der Folge, in der Fred im Mittelpunkt steht, das Skript von 2 Frauen schreiben zu lassen, ist die beste Entscheidung, die man treffen konnte. Und nicht irgendeinem Typen, der 2 Serien verschowrunnt, weißt du?
Ja.
Und ein bisschen merkwürdiges Verhältnis zu Frauen hat.
Ja, einmal das. Auf jeden Fall. Also das fand ich auch gut. Und ich muss sagen, weil wir noch Bill Norton noch erwähnt haben, war ja, weil du gesagt hast, diese Überleitung, die wir haben, sowas kann sich sehr schnell abnutzen, weißt du, wenn sie dieselbe Sache mehrfach machen. Aber ich muss sagen, ich fand es in der Folge, auch wenn sie es, glaube ich, 4-mal gemacht haben, immer wieder, ich fand's immer, dachte mir, das war clever.
Ja.
Das war ein guter Übergang, weil es so im Wort und in der, und manchmal die Bedeutung des Wortes auch anders halt dargestellt hat. Ich fand das clever gemacht in dieser Folge.
Es war halt nicht wirklich, manchmal ist es einfach plump. Und hier war es aber richtig gut gemacht, vor allen Dingen einen Übergang ziemlich am Ende, wo ich gesagt habe, wow, also was? Da war ich kurz mal verwirrt und dann, ich habe verstanden, was du hier gespannt, gemacht hast.
Da bin ich gespannt, ob wir dieselben gesehen haben.
Oh ja. Kirsten, möchtest du vielleicht ein paar Worte zur Story dieser Folge loslassen?
Ja. Fred hat einen wissenschaftlichen Artikel in einem Physikjournal veröffentlicht und daraufhin wird sie zu einem Vortrag an die Uni eingeladen. Dort trifft sie dann ihren ehemaligen Mentor Professor Seidel wieder und als sie dann herausfindet, dass er schuld an ihrem Ausflug nach Pylia war, beginnt sie einen Rachefeldzug.
Ja, genau. Denn Rache ist ein Gericht, das am besten mit Tentakeln serviert wird.
Ja.
Auch Folgentitel.
Ich möchte, auch wenn wir später noch zu ihm kommen, aber der gute Seidel-Darsteller, also der Professor Seidel, der Bösewicht im Prinzip in dieser Folge, der wird gespielt von Randy Oglesby und der ist einer von 5 Darstellern, die 7 Rollen in Star Trek gespielt haben.
Was? Ja. Neben Jeffrey Combs oder was?
Nee, ja, mit, wenn du es genau wissen willst, mit J.G. Hertzler, mit Thomas Kuparich, Vaughn Armstrong, Jeffrey Combs, wie du schon gesagt hast, genau, das waren die. Und die einen, also er war einer der Gelehrt, er war einer der Mitglieder aus Reavers Corps, aus der Stumme Vermittler, wenn man sich.
Nein!
Der war mit dem Cappy, der mit dem weißen Cappy.
Ey, er war das Skelett.
Ja, du erinnerst dich doch noch an die Folge, der Chor von Reaver.
Ja, er war das Skelett.
Richtig. Genau, ja. Also einer der 3 Skelette auf jeden Fall. Dann hat er noch alles hier in Deep Space Nine, in Voyager, er war eigentlich überall in Deep Space Nine, hat er mitgespielt und er war, so da ist er mir am meisten präsent gewesen, er hatte Degra in Star Trek Enterprise gespielt, in der 3. Staffel, das war eine größere Nebenrolle. In der Staffel. Das war so
war
der
das einer von den Xindi, oder?
Ja, was? er war der die Waffe entwickelt hat und der dann im Laufe der Zeit, der entführt wurde dann zwischendurch und der dann so ein bisschen schlechtes Gewissen angefangen hat zu kriegen und dann getötet wurde gegen Ende, ja. Der so ein bisschen so eine Entwicklungsgeschichte hinter sich hatte, weißt du, Familie getötet worden, dann bist du ein bisschen sackig und so und weißt du. Und der Dekra-Typ, der ist mir ein bisschen eins
der Dekra-Typ.
Der Dekra-Typ. Der ist mir so ein bisschen hängen geblieben.
Sie bekommen leider keine Hauptuntersuchung dieses Jahr.
Aber immerhin, er hat immerhin 7 Rollen in Star Trek gespielt. Das ist
ja auch total lustig, weil ich mich gerade Trek am Dienstag entdeckt habe. Ich weiß, late to the party und das gerade nachhöre. Und da ist er bestimmt schon aufgetaucht.
Und Deep Space Nine auf jeden Fall. Und Reva auch. Ne, also.
Ja, Viva bin ich schon durch.
Ja. Also wenn man die Bilder von ihm auch sieht mit seinen Rollenbildern, man hat sofort die Folge im Auge, muss man wirklich sagen. Wie gesagt, dieses weiße Cappy als einer der Gelehrte von Reavers Corps, ne, da ist er wirklich ganz, ganz großartig, der Typ.
Aber nicht zu vergessen, dass er bei Alf der Film mitgespielt hat.
Aber jeder von uns hat so einen Fleck in seiner Karriere, oder, Sascha? Auf jeden Fall, in dieser Folge, wir starten ja mit einer Rückblende, ne? Wir kriegen ja eine Rückblende. Und da wird uns nochmal erinnert, die ganze Fred-Geschichte, ne? Hier, wir erinnern uns noch, ne? Ja. Palea, Pipapo. Wie kam es denn eigentlich dazu? Sie war vermisst, war in der Höhlendimension, wurde gerettet. Cordy ist wieder da. Was mit Cordy passiert ist? Lauren hat sie singen lassen, ne? niedergeschlagen. Connor, ne? Connor hat sie zu sich geholt.
Und also sie haben wirklich die ganzen vier ersten Folgen plus so ein bisschen Rückblick auf Freds Vergangenheit wiederholt.
Mhm. Genau, genau. Und dann steigen wir in einer Szene ein im Hotel bei Nacht mit einem Schrei. Aber ungewöhnlich für die Serie, nicht ein Schrei der Angst, sondern ein Schrei der Freude. Nämlich die gute Fred, die wird veröffentlicht mit ihren Artikeln über die Stringtheorie. Korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Und natürlich der gute Gunn, der freut sich sehr dafür. Seine Freundin wird veröffentlicht. Kommt jetzt sowas.
Darf ich, Feines. Ja. Darf ich fragen, ob ich es auf Deutsch oder Englisch geguckt
habe? Ich habe es auf Deutsch gesehen.
Ich habe es tatsächlich auf Englisch geguckt und dann nochmal auf Deutsch nebenher laufen lassen.
Dann hast du ja quasi den Vergleich, weil ich habe auf Deutsch angefangen und habe dann auf Englisch gewechselt, weil der Schrei mich komplett rausgebracht hat, weil der Schrei komplett versaut wurde im Deutschen. Mhm. Also im Original, im Englischen, hörst du nicht, ob das ein Angst- oder Freudenschrei ist. Und im Deutschen ist es eindeutig schon bei der Außenaufnahme ein Freudenschrei.
Ja.
Und im Original wechselt es von Angst zu Freude in dem Moment, wo du Freds Lippen siehst.
Ja.
Ah, es ist schon.
Das stimmt,
schon,
das war besser.
Ja, das ist in dem Fall auf jeden Fall.
Ne? Und wir alle wissen doch, wie eine Veröffentlichung in einem Paper passiert. Da gab es haufenweise Reviews und sie musste viel Geld bezahlen, damit der Verlag ihr Paper abdruckt.
Gunn versucht es wenigstens zu lesen, ne? Bevor er dann, wie witzig sie sofort horny wird auf ihn.
Ja, das kommt von dem Head Erotics, was er da falsch abliest. Aber das fand ich total süß.
Head Erotics Particles. Das ist total süß, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich irgendwie eine süße Szene, auch, die auch nicht cringe war. Wo es ja süß weiterging, im besten Bademantel der Welt. So sitze ich, wenn ich krank bin, Leute. Wenn ich erkältet bin, sitze ich so in meinem Bett mit so einem Mantel. Dann kriege ich auch so ein Tellerchen Suppe, weißt du, auf so einem Tablett.
Und wird gesagt, ja, ne? Aber da kommt schon der erste geile Übergang von vielen, weil man sieht Fran auf dem Bett rumtoteln und dann hörst du nur Lorne sagen, give it to me, sweetness.
Sweetie. Genau. Ja. Genau. Was hat er gesagt? Ich weiß, was du sagen willst, Baby, der Tod steht mir gut. Und wie geil ihn Angel ja so ein bisschen bemuttert und ihm sogar das Kissen aufschüttelt. Mhm. Der sagt, ey, ich weiß, was du hast. Du willst, dass ich dich nochmal lese? Das kannst du aber vergessen. Und ich wollte mich aber erstmal langsam an die Sache rantasten, aber gut, wenn du es mir so sagst, dann natürlich nicht halt, ne?
Und das meine ich ja, also da gibt es wirklich super, super Dialoge, die komplette Folge über, und das gehört auch schon fast dazu. Und dann gibt es ja auch so, ich hätte schwören können, ich habe einen Schrei gehört. Ja, ja, das war Fred, muss was Texanisches sein.
Genau.
Muss so ein texanisches Ding sein mit der Schreierei.
Total super. Ich muss auch sagen, ich fand aber, dass wir sehen, dass nicht viel Zeit vergangen ist und dass Lorne noch so die Wunde am Kopf hat und das Pflaster, so ein geiles Pflaster drauf und so. Und dann haben wir ja wieder diesen Übergang mit diesem Geräusch, was jetzt auf dem Flur erscheint. Also,
ja, Angel sagt ja, Lorne erzählt irgendwas und er sagt, I'm listening. Und Lorne erzählt weiter und meint so, nee, Moment mal. Du lauschst wirklich, oder? Und er so, auch super on point.
Ja. Ich fand auch Angels Gang da, weißt du, er geht dann das so durch das lächerlich große Hotel und dann auch dieser Kamerazoom, der so auf ihn dann rangeht, wenn er dann so stehen bleibt, dann geht er so um die Ecke und guckt in den Raum, wo ich versucht habe zu erkennen, was auf dem Schild steht, in das er dann reinguckt und so. Ne? Und das ist einfach eine Zimmernummer, ne? Und er sieht dann da jemanden im Dunkeln wühlen und so und packt ihn sich und es ist Connor. Tja, der packt noch ein paar Sachen für Cordy ein.
Ich fand es aber auch sehr schön, dass Lorne sagt, ich halte dir den Rücken frei und er schnappt sich so eine Axt und bleibt im Bett liegen.
Ja. Er hat die Axt vor allem unter der Decke.
Ja. Das ist aber später eine schöne Reminiszenz, weil Connor gibt irgendwann in dieser leicht sexualisierten Szene, alles mit Cordy und Connor ist ja jetzt leicht sexualisiert. Ne?
Oh ja.
Oh ja. Und er gibt ihr, ich meine, kommen wir später zu, aber er gibt ihr ja auch dann die Axt. Das könnte man schon ein bisschen interpretieren halt, ne?
Nein, gar nicht.
Auf jeden Fall sagt ja Angel, ja, Connor, entschuldige, hätte ich gewusst, dass du es bisher nicht gewirkt und so halt, ne? Und ja, ich bin nur hier, weil ich für Cordy ein paar Sachen abhole und so, ja, du musst dich hier nicht reinschleichen, du kannst ja auch durch die Vordertür kommen und so. Und dann will er ihr noch was mitgeben, er sagt hier, sie friert so leicht und sie friert so leicht an den hier die Schuhe, ne, diese Puschen. Sie friert so leicht an den Füßen und da sagt Connor, ja, ich merke das immer, weil sie mir die Decke wegzieht. Bam. Mhm.
Da, da, da. Aber ich war da sowohl bei Connor als auch bei Angel. Nee, bei Cordy. Mhm. Weil ich friere unglaublich auch schneller den Füßen und ich habe auch gerade meine bequemen Puschen an.
Lass mal den Deckel
nicht
wegziehen.
Nicht so ganz Hasenfell-mäßig wie die von Cordy, aber trotzdem schön warm.
Auf jeden Fall finde ich das irgendwie ein ganz gelungenes Intro, als auch so mit dem Blick dann auf Angel, der so aussieht wie damals Indiana Jones Weiland, als er erfahren hat, dass sein Vater eventuell auch mit seiner, weißt du, so ein bisschen war es. Nach dem Intro sind wir ja bei dem sonnenaufgehenden Los Angeles und da habe ich wieder mal so gedacht, mein Gott, ist dieses Hotel groß. Von draußen, also ist das eigentlich das Gesamte? Also dieser, das ist ja wie so, das ist ja ein Riesenhaus eigentlich.
Mir war es auch aufgefallen, man sah ja auch richtig so diese großen Leuchtreklamen oben auf dem Dach und so, ne? Also es muss schon ein ordentlicher Kanister hier, ordentliche Anlage sein.
Was das kostet, Leute, was das kostet.
Ne? Allein die Heizung, überlegt.
Die Heizung.
Ach nee, Los Angeles.
Das ist Kalifornien.
Das ist nicht, ja, stimmt. Angel kommt ja dann die Treppe runter und erst habe ich gar nicht erkannt, bis da man die Füße liegt. Also man sieht die Füße von ihm da auf dem bequemsten, der bequemsten Sitzecke der Welt und er sagt, ja, sie ist gerade noch dabei. Sie ist noch, und dann gibt es ja so ein Gespräch zwischen den beiden, was so ein bisschen, also er denkt, es geht um Sex, sie erzählt aber in einer Tour nicht von Sex, sondern von ihren Veröffentlichungen im Bereich der Physik.
Und dann sagt Gunn, ja, damit hat sie mich die ganze Nacht wach gehalten. Unter anderem.
Fast, genau. Und dann begann so ein Dead-Joke, weißt du, wo er dann noch sagt, ja. weißt du, was ich meine?
Verstehst du?
Ja, aber ich muss sagen, auch Fred, die dann total begeistert, dass Lorne erzählt und dann rauskommt und sagt, hat dir Gunn davon erzählt? Also er hat nicht genau alles erzählt. das ist so, weißt du, was ist dieses Bro-Ding, weißt du, man erzählt es da nicht und so. Hört dich. Aber ihre Begeisterung dafür, für das Thema und diese Doppeldeutigkeit von der Szene, dass er dachte, reden die über was anderes, die ist irgendwie einfach herrlich und super gespielt, finde ich.
Und Lorne ist super genervt schon. Ja. Ich meine, dem Typ ist vor, was weiß ich, 12 Stunden das Gehirn ausgesaugt worden und jetzt muss er sich einen Vortrag über theoretische Teilchenphysik anhören mit Higgs-Prosomen und Supersymmetrie. Dass dem der Kopf schwirrt, das ist nachvollziehbar.
Ja. Angel war wirklich geil, wie er sagte. Also er hat keine Details genannt. Ne? Also, das ist großartig. Auf jeden Fall auch, als sie dann da sitzen und so. Und also der genervte Lorne und der durchaus absolut abwesende Angel, der einfach nur so vor sich hin starrt. Und das ist schon so offensichtlich, als sie dann so auch anfängt. Dann kriegen wir ja nochmal so ein bisschen Recap, ne? Mit so, Palea, 5 Jahre Höllendimension gesaugt und so. Und ne, jetzt habe ich wieder meine Liebe für Physik. Was hätte ich nur erreicht, wenn ich diese 5 Jahre auch noch gehabt hätte? Und Gunn, der ja offensichtlich anscheinend jetzt weiß, was mit Connor da war, denn er erzählt das ja und sagt, ja, sein Sohn war da, also Connor war da und jetzt ist er so ein bisschen muffig, weil er, also ich frage mich, wann das jetzt passiert ist, dass er ihm das gesagt hat. Das muss ja unmittelbar davor gewesen sein.
Hat das nicht Lorne erzählt? Weil Lorne hat er das doch bestimmt nachts noch erzählt.
Da ja, der Besuch von Connor war ja abends.
Ja, stimmt, aber die Nacht
dazwischen. Nachts, ja.
Ja. Das ist auf jeden Fall einfach eine herrliche Szene, ehrlich gesagt. So dieser dreinblickende Angel, ne, der sagt, er hat so ein bisschen Probleme, Frau, die er liebt und der Sohn.
Aber ich finde auch Fred mit der Brille und ihrer Begeisterung einfach nur großartig.
Ja, die Begeisterung, genau. Ja.
Total, ja. Sie hat ein bisschen wieder was von der Anfangs-Fred, finde ich. Mhm. Also dieses Feuer, was da so in ihr brennt halt. Ne? Ach, das ist schön. Ja, in wem nichts mehr brennt, ist Wesley. Er ist nur noch Captain Stoisch, vor mich hinguckend, sitzt da, guckt auf seine Ikea-Möbel in dem immer größer werdenden Wohnzimmer. Ich habe das Gefühl, dass das Set größer wird, Sascha.
Ich auch,
Ich habe wirklich das Gefühl. Und dann, er sitzt dann da und guckt auf diese so mega sterile Wohnung und so. Es irritiert mich auch, weil er keinen Laptop vor sich hat, wie sich das gehört halt heutzutage. Ne? Und dann klopft's. Ne? Und dann wäre es da Laila. Laila sagt, hier, du weißt, letzte Folge, da habe ich dich noch ein bisschen verarscht und du hast dann für mich Angel halbwegs in so eine Falle gelockt und so. Und deshalb bringe ich dir hier ein absurd großes Geschenk, was aussieht wie ein Geschenk.
Und er sagt, ein Bestechungsgeschenk. Ach nee, warte mal, das muss eine Falle sein. Und es ist überraschenderweise ein Bestechungsgeschenk. Hey!
Ja.
Es ist eine Bestechung.
Es ist eine Bestechung, aber sie verhehlt das auch überhaupt nicht.
Nee.
Ja. Und ich muss sagen, ich finde Lila einfach, sie ist mir viel sympathischer als Wesley mittlerweile. So blöd sich das
an der Stelle, ja.
Aber wie geil sie ihm diesen Helm schenkt und sagt, weil wir beide doch mit den Köpfen immer aneinander stoßen. Jetzt hast du einen Vorteil. Weißt du?
Ja.
Und ich sehe da nur einen weiteren Staubfänger.
Ja, das dachte ich auch.
Das ist so wie.
Ich glaube, ich würde ihn wieder zurückstecken in die Schachtel, dann nimmt er nicht ganz so viel Staub an.
Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist wie wenn sie dir ein Tier schenkt und sagt, oh, jetzt muss ich noch Futter kaufen und die Läden machen gleich zu. Und so. So. Ja, auf jeden Fall sagt sie, entschuldigt sie sich ja dafür und sagt dann hier, naja, hier, komm hier, weißt ja, wir sind schon so ein Couple, ne? Und dann wird natürlich auch noch ein bisschen rumgebusselt. Ja.
Und sie hätte ja gerne mehr gehabt, aber.
Nee.
Wesley hat schon einen Termin.
Ja, da wird die Folge ein bisschen unrealistisch, ehrlich gesagt.
Ja, ja gut, ja.
Naja, und er hat natürlich auch prompt den Artikel von Fred offen liegen lassen und die gute Lila zählt jetzt 1 und 2 zusammen und kommt auf 4. Mhm.
Genau.
Oder auf die Supersymmetrie.
Genau. Aber bevor wir zur Supersymmetrie kommen, kommen wir nochmal kurz zu Bilder an die Wandhängen-Szene. Oh. Denn die gute Cordy, die macht sich muckelig beim Connor im Loft. Und
da war das dann so der Punkt, wo ich dachte, wow, die Folge springt aber hin und her, meine Herren, das hatten wir aber sonst auch nicht so.
Eine Besonderheit haben wir aber, wir haben zum ersten Mal ein Foto von ihren Eltern und das wird sonst nie gezeigt in der Serie. Auch bei Buffy waren ihre Eltern nicht zu sehen. Sie wurden nur mal erwähnt, dass die mal reich waren und dann nicht, ihr wisst doch, die Cheerleader-Phase und so halt, wo sie dann auf einmal...
Und die Steuerfahndungsphase. Und
die Steuerfahndungsphase. Irritiert hat mich, ehrlich gesagt, finde ich das so schön, dass sie auch so die Bilder mit Lorne und so, dafür, dass sie so keine richtige Erinnerung hat, finde ich schön, dass sie sich die ganzen Bilder hinhängt halt, ne? Und sie fragt ja da auch, Mensch, gibt's hier keine mit Angel? Ne? Als Connor gerade aus der Dusche kommt und mit dem schmalsten Muskelshirt der Welt dasteht.
Ha? Also ich verstehe eine Sache nicht an dieser Szene. Mhm. Also zum einen freue ich mich, dass Cordy sich über ihre Häschenpuschel freut. Puschen. Was Connor sichtlich sauer macht, weil das waren natürlich die Sachen, die Angel ihm in die Hand gedrückt haben. Mhm. Und dann gibt es eine total merkwürdige, awkward geschnittene Szene, wo die Kamera so merkwürdig auf Cordy hängt. Mhm. Und ich würde sagen, die Kamera hängt merkwürdig auf Cordys Brust.
Absolut.
Ja, mit voller Absicht.
Ja. Ja. Und dann gibt es einen Gegenschuss auf Connor. Und dann denkst du,
der genau da hingucken soll.
Dass Connor jetzt gerade einfach nur auf ihre Brüste gestarrt hat?
Ja, absolut.
Definitiv. Okay.
Also bei mir steht in der Notiz Ausschnitt Deluxe.
Also das
ist, und also ganz ehrlich, das ist so auffällig und auch diese beiden Kamerashots und dann unmittelbar darauf gibt er ihr die Axt. Also er gibt ihr ein phallusartiges Ding in die Hand und sagt, damit musst du lernen umzugehen und ich kann dir das beibringen.
Naja, sie sagt also ich habe jetzt hier die Sachen, ich habe hier die bequemen Schuhe, ich habe die Deckchen aufgehängt, ich habe hier Bilder an die Wand gemacht, aber irgendwie irgendwas fehlt mir. Und er sagt ja, du warst ja eine Kämpferin, du warst eine Dämonenjägerin, genau. Vielleicht brauchst du einfach den Kick von dem Augenblick und sie fragt, und warum?
Und das war gut. Ich bin ein bisschen stolz auf dich, ehrlich gesagt.
Ja, ja, ja. Und er ist quasi der Dealer mit dem lächelnden Gesicht und reicht ihr dann nicht den goldenen Schuss, diese sondern
Axt
den.
Oder sowas.
Die Axt. Ja. Und er sagt, und wie fühlt sie es an? Und sie meint so holzig.
Ja, ja.
Holzern, ja.
Aber komplett, also die Bedeutung ist ja klar an der Stelle halt. Ne? Er bringt es ihr wieder bei und er denkt, sie kann damit gut umgehen. Ne? Dann gibt es noch so einen kleinen Cordy-Spruch, den wir von ihr wie früher kennen. Was zieht man denn dazu an?
Ja.
Mhm. Ne, das ist eine kleine Rückblende halt, ne? Ja, und dann haben wir Fred, Gunn und Angel, der am Tag, das sieht ein bisschen nach Tag aus, oder?
Oh ja.
Das sieht sehr nach Tag aus, dann zu diesem Vortrag geht, wo Fred halt eingeladen ist. Also sie soll auf der Bühne halt einen Vortrag, auf einen Kongress, würde man heutzutage sagen.
Ne? Na, Uni wahrscheinlich, ne, so.
Ja, und da sind die großen Stars der Physikszene halt, ne?
Und extrem wenig Publikum dafür, dass das die großen Stars, obwohl das sind die größten Stars der Physikszene. Vielleicht liegt es auch daran.
Ja. Ich würde auch sagen, vor allem da haben sie ja wirklich dann auch zwei echte Physiker genommen. Da haben sie sich bestimmt auch beraten lassen oder mal die Top 10 Teilchenphysiker gegoogelt und nicht die zwei allerbekanntesten genommen. Ja, ich habe mal gegoogelt. Okay. Ja.
Und Fred sagt, ich bin zwischen X und Y. Das ist ja Wahnsinn, weil sie denkt, sie hat halt so einen ganz kleinen Redebeitrag am Ende. Sie ist aber genau zwischen den großen Koniferen der Wissenschaft drin und guckt nur in genau diesen Gesichtsausdruck, den Gregor gerade hat. Mhm. Und dann sagt sie ja zwei Baseball, glaube ich, war es, ne? Oder Football oder Baseball.
Onoma Garcia Parra und Sammy Sosa, sagt sie auf Englisch.
Aber das kapieren beide.
Ja. Das ist interessant, weil auf Deutsch sagt sie, das wäre so, wie wenn du zwischen Halle Berry und Denzel Washington sitzt.
Ja, genau, dann nennt sie halt zwei schwarze Schauspieler. Aber in Deutschland kennt niemand die Baseballspieler, insofern. Ja, ne?
Das ist klar. Also Gregor, das ist, als würdest du zwischen Barbara und Klaus-Jürgen Wusso sitzen.
Ohne Scheiß. Ich habe genau, Sascha, genau daran habe ich gedacht. Ich habe letztens eine Folge Schrecklich nette Familie gesehen. Da haben sie noch gesagt, das ist ja, da haben sie wirklich gesagt, wir haben ja oft, dass da Klaus, dass da Klaus-Jürgen Wusso genannt wurde. Einer als, weil man den halt zu der Zeit sehr gut kannte. Und dann sagt Bandi tatsächlich, ey, das ist der neue Film von Klaus-Jürgen Wusso und Marie-Louise Marian.
Nein!
Doch! Und dann dachte ich so, ey, das war doch die Lindenstraßendame, oder? Marie-Louise Marian.
Mutter Weimar.
Ja, aber die muss Anfang der 90er schon eine gewisse Popularität gehabt haben. Sonst würden
in Deutschland, klar. Natürlich.
Ja, aber sonst hätten sie doch nicht als die Synchronisation genommen. Also das muss so 93 gewesen sein.
Da war doch super bekannt. Ja, na klar. Ja.
Aber das war so das doppelte die Krönung. Weißt du, Klaus-Jürgen Wusso und Marie-Louise Marian.
Ja, also Fred spricht zwischen Klaus-Jürgen Wusso und Marie-Louise Marian. Ich meine, sie hat es geschafft.
Ja, aber also auf Deutsch hat es einen rassistischen Touch. Dadurch, dass sie sagt, zwischen Halle Berry und Denzel Washington, zwischen den beiden. Weil in der Deutschen.
Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Ne, so ein bisschen. Ich fand schon, dass das auffällig war halt, ne? Da lernen wir dann jetzt auch Professor Sardell kennen, ne, und seine, seine Assistentin, die uns auch so ein bisschen wie so ein Mauerblümchen vorgestellt wird. Und so, ja, das ist ein gutes Kind.
Aber sie hat dieselbe Brille und denselben Brillentouch wie Fred.
Aber ich finde nur, dass er ihr immer sagt, sie weiß aber, wo ihr Platz ist, im Gegensatz zu dir. Und er ist ja dann so, oh, sie sind ja eine Koryphäe und ich würde sie auch gern weiter ausbilden. Ich habe sie früher und ich werde
irgendwie Schleimer.
Und ich bin ein Xindi. Was? Och nee, nicht. Das muss ja auch fast zu der Zeit gewesen sein.
Hier. Soll ich Ihnen Alf der Film vorspielen?
Sie kennen mich sicher aus meinem Bio-Biopic.
Diese Folge ist jetzt von 2002 ausgestrahlt. Ja, das ist nicht so mit Enterprise vielleicht. Ja, also spätes Enterprise.
Da war später.
Ja, ein bisschen danach, ne? Ja.
Darf ich sie mit Jeffrey Combs bekannt machen?
Kennen Sie vielleicht Jeffrey? Auf jeden Fall muss ich sagen, habe ich sehr Angel gefühlt, der ganzen Szenerie so hinterhergeschlurft ist. So als hat er eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Und es hat mich sehr erinnert an die Frühphase der Serie, wo die von Cordy immer mitgezogen wurden zu irgendwelchen Theaterauftritten oder Castings.
Oh ja, Cordys Theater.
Und auch keinen Bock hatten. Hier ist es aber Gunn, der natürlich, der sich halt wirklich sehr ehrlich für seine Freundin freut, schlicht und
einfach. Ja, ja.
Das muss man
aber
schon sagen.
Aber ich habe so gefühlt, weil ich auch manchmal auf Events bin, wo ich mich einfach nicht zu Hause fühle, nicht wohlfühle, wo ich sowas von außerhalb meiner Komfortbubble bin. Mhm. Ich kann es relativ gut überspielen, aber ich sagte auch manchmal so, also ich suche mir jetzt, so wie Angel, ich gehe mir schon mal einen Platz suchen. Ich habe jetzt keinen Bock auf diese Gespräche.
Also, dass du auf diesem Kleintier-Festival gewesen bist.
Das ist kein Problem. Kleintier-Festival, also da kannst du mich aussetzen, da kann ich mich auch unterhalten. Ich habe da genug Anknüpfungspunkte, notfalls mit den Leuten. Ich weiß noch, wo ich auf einem Event war und es ging erstmal um die richtige Zubereitung eines Burgers nach Jamie Oliver auf der Party. Und dann erzählte mir, naja, es regnet ja, ach ja Gott, ich habe ja drei Häuser im Ahrtal und alle drei sind abgesoffen.
Oh, wow. Oh
nein.
Und ich dachte, ach, ich fühl dich so, ja, du tust mir so leid.
Alter, jetzt meine ich, das ist ja richtig kacke, Alter.
Solche Events, ja, und da denke ich, ey, Leute, ihr habt keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. Ich setze mich schon mal da drüben hin.
Auf jeden Fall, so wirken die auch. Der Saal ist so leidlich gut besetzt, ehrlich gesagt. Man sieht da so auffällige Lücken. Man sieht dann auch, wie die gute Fred neben dem Professor Sardell, der dann sie anpreist und sagt, ja, Studentin und Teilchenphysik ist ja der Rockstar quasi. Und ich habe mich bei diesem Raum, der ja recht überschaubar ist und auch nicht ausreichend besetzt ist, finde ich das total bemerkenswert, dass sowohl Wesley da ist, wie auch Lila. Und offensichtlich, dass in der Folge x-mal dann noch erwähnt wird, dass man sie gar nicht gesehen hat in dieser in diesem Raum.
Ja, ich sag mal, die standen ja hinten, ne? Wenn man sich nicht wirklich umgeguckt hat, dann...
Ein nicht wirklich großer Hotelraum der frühen 90er, so wie er aussieht, ne? Also gut, es gibt immer noch Hotels, die genauso eingerichtet sind. Es ist so typisch, so sieht ein Hotel-Konferenzsaal aus. Ja, das ist immer noch so. Vielleicht war es, wenn du auf der Bühne stehst und der Saal ist dunkel, kann ich vielleicht glauben, dass Fred das unbedingt sieht.
Ja, da ja.
Ich wundere mich halt, dass alle anderen das nicht mitbekommen, aber Angel sofort mitbekommt, wenn Lila den Raum betritt und auch wenn Wesley den Raum betritt. Das,
der riecht das.
Er hat einfach eine gute Auffassungsgabe. Vielleicht riecht das auch tatsächlich.
Ja.
Aber ich war etwas verwirrt und ich habe gleich mit dem Finger auf mein Handy gezeigt, auf dem ich die Folge geguckt habe und habe gesagt, Moment, ihr habt mir eben erzählt, dass Fred auftritt zwischen dem originalen Kirk und dem Pike Kirk und stattdessen und sich der Professor Seidel prügeln musste, um die Begrüßungsworte zu sprechen. Und zum einen finde ich die Begrüßungsworte dafür sehr uninspiriert und sehr kurz. Ich fand es bescheuert, dass Fred neben ihm stehen muss, während er die Einleitung, das habe ich auf keiner Konferenz so erlebt, dass der Referent oder die Referentin schon neben dem Pult steht, während er oder sie angekündigt wird.
Das ist total awkward.
Und dann wie gesagt, sollte sie zwischen zwei Rednern auftauchen und jetzt macht sie die Öffnung der Konferenz. Da habe ich gesagt, Moment, ihr habt mir eben gesagt,
nein.
Und das ist ein Filmfehler, der auch IMDb gesagt hat.
Nein, aber ich würde es anders interpretieren. Ich hätte jetzt gesagt, das ist so eine Ganztagesgeschichte und sie ist zwischen den beiden, aber meinetwegen, die sind um 15 und um 18 Uhr und sie ist um 16.30 Uhr oder sowas. Und dann gibt es halt mehrere Räume und in ihrem Raum ist es halt nicht so voll, aber in dem großen Raum, da ist es voll, ne, wo also die großen Kaliber
werden schon alle im gleichen Raum sein, aber das ist der Moment, wo alle denken, was für Panels haben wir denn?
Jetzt gehe ich ans Buffet. Also,
der sechste Doktor und der vierte Doktor, dazwischen fährt. dann kann ich ja da ans Buffet gehen.
Also wenn ich irgendwann mal so eine Eröffnungsrede irgendjemand ankündige, hoffe ich, dass ich das wirklich so machen kann wie in Star Trek 6, das unentdeckte Land am Anfang, wo diese Konferenz über die Kitomer.
Ich kündige dich an.
Genau, nee, ich komme da nur hin und sage, meine Damen und Herren, der Chef. Und dann trete ich einen Schritt zur Seite, dann kommst du und du kündigst Mr. Spock an. Ja, genau. Das ist total der Ansatz. Ich finde das wirklich so super, wenn die sagt, meine Damen und Herren, der Chef. So möchte ich in Meetings vorgestellt werden. Und dann stehe ich aber schon so im Halbdunkel daneben. Auf jeden Fall, während die gute Fred redet, und es ist halt viel, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, Stringtheorie, Technobabble, ich habe es mir irgendwann einfach nicht mehr mitgeschrieben, halt, was sie da sagt. Da öffnet sich sowas Plötzliches oben unter der Decke und alle fangen auch an, schon so hoch zu kommen. Und dann habe ich es ehrlich gesagt nicht kommen sehen, was daraus passiert, nämlich einfach so Schlangen. So wie Medusa, der Medusa-Kopf, die Schlangen vom Medusa-Kopf gehen als mehr oder weniger gelungenes CGI eher weniger runter und packen die gute Fred.
Es ist zum Teil CGI, Teil echt hinter den Szenenbildern, die auf der im Buffyverse Wikipedia verlinkt sind oder Buffypedia oder wie auch immer die sich schimpft. Da sieht man, dass sie da Props teilweise benutzt haben. Es sind da so lange Schlangen und die vorne so Hakenklammern dran haben. Sehr, sehr geil fand ich die Reaktion, weil alle panisch fliehen, bis auf einen, der so ein Nerd
Fotos macht,
der mit der lächerlichsten Kamera, die ich je gesehen habe, Fotos macht. Und ich dachte, ich glaube, so eine Kamera hatte ich auch mal. Das ist so eine Ipsy-Detektivkamera, glaube ich. Sowas in der Art.
Genau. Und das Swag-Shirt nicht vergessen. Das ist total großartig. Auf jeden Fall, super ist es dann Gunn, Angel und auch Wesley dann zu Hilfe eilen. Und Angel wird dann irgendwie beim Versuch mit dem Besen die Tentakel abzuwehren, wird dann auch gepackt.
Ich glaube, es ist ein Mikrofonständer.
Mikrofonständer, stimmt. Und wird dann so hochgerissen. Es sieht dann immer gut aus, wenn er so hochgerissen wird, aber sonst, wenn diese Tentakel in CGI da sind, sieht es eher ein bisschen bescheiden aus halt und so. Mhm. Auf jeden Fall schaffen sie es, sie zurückzudrängen unter den Fotos, die der Nerd in der zweiten Reihe macht halt. Ne?
Aber ich finde das so, da sind wir, wenn wir nachher beim Wie ist die Folge gealtert landen, ich finde, da ist das so aktuell, weil heute hättest du wahrscheinlich, die Hälfte läuft weg. Ja. Die andere Hälfte macht Fotos und davon wiederum die Hälfte macht Selfies mit den Tentakeln.
Heute wäre einer live gegangen auf TikTok und das wäre auf TikTok
definitiv
gestreamt worden halt, ne?
Mit einem Selfie-Stick.
Richtig, ja. Dann haben wir noch die Während dann, also als der Angriff abgewehrt wird, haben wir die Leila fährt durch Tiefgaragen-Szene, wo ich ehrlich gesagt...
Ja, ich hatte noch eine Kleinigkeit. Und zwar habe ich dann beim zweiten Gucken noch mal ein bisschen genauer hingeguckt. Und der Professor verdrückt sich so ganz harmlos durch eine Seitentür, die da zufällig neben der Bühne ganz praktisch ist. Und er sieht da noch nicht so verdächtig aus. Also wenn man es noch nicht weiß, dann erkennt man das nicht an der Stelle. Aber das passt schon sehr gut, dass er da nah an der Tür sitzt.
Ich fand es auch total awkward, wie er dann quasi, er kündigt ja Fred an, die neben ihm stehen muss. Und dann verkrümelt er sich hinten, hinter dem Rednerpult in so eine halbschattige Ecke. Da habe ich auch gedacht, das habe ich auch noch auf keiner Konferenz
erlebt. Da stehen noch so Stühle, ne? Ja.
Dass er dann mit auf der Bühne sitzen muss. Also,
ja.
Ja, das war eher so wie bei einer Aula oder sowas, ne?
So ein bisschen, wo du
beim Zeugnisse verteilen dann hinten sitzen musst, so lange.
Ja, normalerweise.
Bisschen komisch ist das schon. Ich find's auch geil, dass Fred hier Wesley nicht bis zum Einsatz kam, aber er hatte schon das kleine Messer in der Hand halt.
Und ist ja ganz enttäuscht, dass er nicht auch schneiden durfte.
Auf jeden Fall. Leila ist ja vorher rausgegangen und hat noch mit dem Handy telefoniert, als sie rausgegangen ist. Das hat Angel ja gesehen. Und jetzt fährt sie durch die Tiefgarage und erst habe ich nicht mitbekommen, was da passiert. Reißt ihr das Verdeck weg?
Ja. Ja.
Hätte doch einfach die Tür aufreißen Cabrio können.
Nein, wirft er da irgendwas
aufs Dach? Nein, er wollte doch Eindruck machen.
Er reißt das Verdeck weg.
Er reißt das Verdeck so auf, so wie mit den Fingernägeln oder sowas. Ne?
Genau, und zieht sie quasi, also holt sie aus dem Auto raus und sagt, hier, wo willst du denn hin? Ne? Und du steckst doch dahinter und so, nein, du, so ein bisschen, nein, wie kommst du denn darauf? Und so, du bist doch nicht durch Zufall hier und dann durch Zufall auch wieder rechtzeitig abgehauen, bevor das losgegangen ist.
Ja, Moment, weil erst denkt sie ja, er ist wegen Lorne sauer noch.
Genau. Das sagt er aber später noch zu ihr.
Sie denkt, ja, ist doch wegen Lorne. Er sagt, nee, du weißt ganz genau, warum hier. Hier hat sie gerade ein Loch über Fred aufgetan. Und dann meinte ja, dann wäre ich bestimmt nicht kurz vorher rausgegangen, total auffällig telefonierend.
Ja.
Genau, das ist super. Aber er sagt auch, als sie sich wieder ins Auto setzt, wegen Lorne unterhalten wir uns aber trotzdem nochmal.
Das ist auch so ein geiler Papaspruch. Wir sprechen uns noch, junge Dame.
Solange du deine Beine unter unseren Tisch stellst, ne?
Und da bin ich dann auch in so ein kleines Rabbit Hole noch gegangen, weil ich es im englischen Untertitel konnte ich lesen, was sie dann zu Angel sagt, und zwar Tragedy Struck Gidget. Und ich so, hä, was soll das bedeuten? Das ist doch wieder irgendeine popkulturelle Anspielung, die ich nicht verstehe. Ein bisschen googeln half mir. Es ist ein Film aus den 50er Jahren, eine Rom-Com mit einem jungen Mädchen in der Hauptrolle. Auf Deutsch heißt das Machwerk April und die Männer oder Entdeckt die Männer.
Wow. Okay.
Und ich weiß nicht, wie alt die beiden Schreiberdamen waren, aber wenn das so ein Film aus ihrer Jugend war, dann passt das bestimmt.
Okay.
Ich glaube, so alt waren sie nicht, aber das heißt nichts. Also ich meine, ich bin ja auch Mitte 70er geboren und ich habe auch Filme aus den 50ern geguckt.
Ja, klar. Ne? Aber ich meine nur, ne? Also
drei
das
Männer,
scheint
drei Männer im
halbwegs bekannt zu sein. Ja, natürlich. Okay, ja, die alten Heinz-Rühmann-Klamotten kennen wir auch alle. Ja, genau. Zugegeben.
Die Mädels
Ach, vielleicht ist das okay, auch waren, sowas, was man so einfach alt, kennt. Ne? Ja. Ja. Ja, auch, aber auch aus den 50ern, ne?
Aber irgendwie trotzdem.
Ja, nee, aber das war, wie gesagt, ne, da entdecke ich dann so Dinger, wo ich dann nicht drum rumkomme, mir da mal ein bisschen die Finger in die Tasten zu hauen.
Dass Elisabeth Kraft und Sarah Fain so vielleicht 3, 4, 5 Jahre älter sind als ich, würde ich mal vermuten, wenn sie damals schon geschrieben haben, Anfang der 2000er für Angel. Und ich will nichts sagen, aber Mitte der 70er war Mitte der 50er gerade mal 20 Jahre her.
Ja.
Also, das ist so, wenn wir jetzt ins Jahr 2004 zurückgucken.
Denke immer dran, dass wir weiter weg sind von 1985, als damals 1955 weg war. Gehen wir zum nächsten weiter.
Gehen wir lieber weiter
in unserem gesegneten Alter, da schläft man gerne. Und auch früher, wisst ihr noch, fällt mir im Moment so auf, kleiner Exkurs. Früher hat man immer gedacht, wenn ich erwachsen bin, kann ich total lange aufbleiben und ich bin jetzt schon müde. Das ist 9. Das ist großartig. Müde ist auch der gute Gunn, der dann halt da schläft, sich umdreht und dann so eine klassische Szene, dreht sich um, will nach den Haaren seiner Freundin greifen und die ist nicht da. Und dann merkt sie wacht auf und er merkt, oh, sie macht die Wände neu. Nein, sie schreibt nur irgendwelche Formeln an die Wände und redet wirres Zeug. Ne, und steht dann auf, redet mit ihr und spielt das noch so ein bisschen runter mit, ja, mal nicht so nervös. Ne, wir wollten eh die Wände mal neu machen. Das finde ich auch von der Farbe ganz gut. Halt, ne?
Ja, tatsächlich musste ich da denken, wow, okay, posttraumatische Belastungsstörung, da ist sie. Weil das ist wirklich so klar, ne? Das hat bei ihr alles wieder rausgeholt. Die ist wieder voll im Oh Gott, Pailia-Modus.
Absolut die Höhle, ne? So ein bisschen.
Klar, über ihr hat sich ein Portal geöffnet und sie war ja schon in den Fängen der Tentakel und wäre fast wieder in ein Portal gesogen worden.
Ja.
Und klar löst das Flashbacks in ihr aus. Das ist völlig verständlich.
Ja, klar.
Aber ich finde total schön, wie Gunn damit umgeht, wie erwachsen Gunn geworden ist.
Das fällt total auf in dieser Folge, ne? Dass er viel weiter ist, dass er sich sehr weiterentwickelt hat die letzten Jahre. Er ist total empathisch. Ja. Er nimmt ihr auch die Ängste, ne? Auch wie er da sie so dann jetzt schlaf mal und sie so in den Arm nimmt, wie so eine kleine Höhe, so was, der Löffel, Sascha. Möchte der große Löffel sein.
Er sagt nicht einfach, komm, ist ja alles nicht so schlimm, leg dich mal hin, schlaf mal, morgen sieht die Welt, morgen wieder eitel Sonnenschein, sondern er sagt ja, wir gucken dann einfach, ich halte dich fest die ganze Nacht über und morgen lösen wir das Problem zusammen. Ja. Das ist so unglaublich, also Gunn ist so unglaublich erwachsen in dieser Folge. Auch später kommt nochmal so eine Szene, wo ich denke so, wow, das ist nicht großartig. Der Gunn, den wir da im Ghetto aufgegabelt haben.
Das sehen wir auch am Ende besonders, ja.
Er ist deutlich weiter und ich hatte aber in der Szene auch gedacht, haben wir Gunn eigentlich mal so oberkörperfrei gesehen die ganze Zeit?
Das ist mir nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Das ist ich auch nicht.
Das ist mir nicht aufgefallen. Hier, aber es ist ja auch, was er
ist dir nicht aufgefallen, dass er oberkörperfrei war oder ist er nicht aufgefallen? Du hast nicht drüber nachgedacht.
Ich habe nicht drüber nachgedacht, glaube ich.
Okay.
Genau.
Weil ich sehe immer den Menschen nur.
Oh. Weißt du?
Entschuldige bitte. Was mich aber total irritiert hat, ist, ich verstehe nicht, was Angel da macht im Hotel, im Foyer. Er hat die Sitzreihen aufgebaut.
Warum nicht?
Also, oder? Er versucht doch
Er macht sich so einen Gedankenpalast und versucht das wieder herzuholen, was er gestern Abend gesehen hat. Oder in dem Vortrag. Das ist
total aufwendig, die ganzen Stühle dafür hinzustellen.
Ja, aber es hilft ihm halt beim Erinnern.
Ja. Und dann fand ich, zum einen habe ich die Szene nochmal zurückgespult, wo Gunn die Treppe runterkommt, meine Totale des Foyers sieht und ich habe kein Pentagramm mehr gesehen, Gregor.
Und auch keinen Teppich. Mehr. Hatten wir auch das letzte Mal schon nicht mehr.
Sie haben es offensichtlich wirklich wegbekommen.
Ja, auf jeden Fall es gab später mal in hier Sherlock hier mit Benedict Cumberbatch, da haben sie doch auch dieses Gedankenpalast-Ding gemacht.
Ja, genau.
Und da hat er doch auch immer dann so in der Mitte der Szenerie gestanden und jetzt du weg, du weg, du weg, du weg, du, du bist es. Und so. Und das ist wirklich, eigentlich, das nimmt es sehr vorweg. Also, ich fand das mit den Stühlen so ein bisschen komisch, aber als er dann so in der Szenerie war und das alles nochmal angesehen hat und die Tentakel und dann dieser Typ in dem Swag-Shirt und so und sagt, den könnten wir besuchen. Und da ist ja auch so ein toller Übergang von dem hier. Wir schnappen uns den Typen, ne?
Ja, warte, bevor wir den Übergang machen. Ja. Ich fand auch den Übergang von der Fantasiewelt in die Realwelt. Also Gunn sitzt ja dann irgendwann wirklich wieder in diesem Hörsaal und sagt so, wow, wie hast du das hingekriegt? Warum hast du das bisher noch nicht gemacht? Also er scheint das ja offensichtlich auch zu sehen. Und ich finde das einfach total schön inszeniert. Und ich war, ehrlich gesagt, da ist mir dann nochmal aufgefallen, okay, wir gucken jetzt diese 12 Leute an, die im Auditorium gesessen haben, weil mehr offensichtlich nicht wirklich mehr Leute drin gesessen haben. Und was da für Leute drin gesessen haben.
Die Auffälligen von den 20.
Ja, vielleicht genau, weil, gut, da hat sich die Auffälligen rausgepickt, weil das Mädel, was da irgendwie hinter dem Comic-Typen saß, eine Reihe hinter ihm, ganz am Rand, sah auch nicht so aus, als würde sie regelmäßig auf Physikkongresse gehen, wenn man jetzt vom Äußeren alleine judgen würde.
Auf jeden Fall ist ja dieser Übergang dann zu dem Comic-Typen. Ne? Und der Comic-Typ wirkt eigentlich für mich wie so eine wiederkehrende Rolle, die er werden könnte.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht so. Also zumindest kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich finde das total super, wie sie ihn befragen und er dann auch. Also die Comics, die wir da im Hintergrund sehen, das sind diese Dark Horse Comics und das sind die Comics, die Angel und Buffy Comics später rausgebracht haben. Also das ist auch eine Referenz an die Comic-Reihe. Ne, und ich finde super diese Anspielung von Gunn, der sich so ein bisschen nerdig darstellt.
Ja,
Der will, ich bin Bullseye und du bist, ne?
Elektra.
Elektra, genau. Und so. Und du wirst mir jetzt sagen, was du hier. Und ich bin total fasziniert davon, begeistert. Und dann sagt er ja auch noch, nicht nur, dass ich die Bilder gemacht habe, dann, okay, das kommt später, wo er dann sagt, du bist doch Angel, oder? Ich habe von dir in den Chatrooms gelesen. Da reden wir ganz viel drüber. Das ist total großartig. Die Szene wird zwar noch so dann unterbrochen, da gibt es ja noch kurz diese Szene mit Seidel und Fred, die über diese Ereignisse reden und er stellt, geht auch nochmal zu seiner Assistentin und die stellt sich, die reden dann halt auch nochmal so ein bisschen drüber und er sagt, er versucht sie ja zu überzeugen, wieder seine Schülerin zu sein, weil sie war so seine Meisterschülerin, oder? So ein bisschen, ne?
Ja.
Jeder Lehrer hat einen Schüler, jeder Schüler hat einen Lehrer,
immer zwei es sind.
Die Regel der zwei, so ein bisschen, ne? Würde man bei Star Wars sagen. Da versucht er sie davon zu überzeugen, wieder da ihr Prof sein zu können.
Und gib mir mal deine Nummer, knickknack.
Dann ist noch der Comicbook-Guy, wie gesagt, dann sehen wir auch noch viel von den Comics und so. Und dann erzählt er ja, dass da in letzter Zeit ganz viele Studentinnen verschwunden sind. Also Studenten, die sind einfach verschwunden. Man weiß einfach nicht, wohin. Man weiß nur, sie waren so Physik, in der Physikszene und sie galten so ein bisschen als Senkrechtstarter. Ne? Also als
Das waren ein paar von den Schlaueren.
Genau, the next big thing halt. Ne? Was man da so sagen kann halt. Ne? Und,
da fand ich es ein bisschen seltsam übersetzt, aber das mag an den frühen 2000ern liegen. Im Englischen sagt er Nerds und im Deutschen sagten sie dann Langeweiler.
Ja.
Da war ich so ein bisschen irritiert. Ja. So, das würde man heute nicht mehr machen. Nee, aber na gut, 2002 war das, glaube ich, auch noch nicht so ein Wort unbedingt.
Alleine Chatrooms würde man nicht mehr sagen.
Ja gut, die gibt's heute nicht mehr.
Aber es ist trotzdem super, wie Angel sagt.
Da gibt es einen Telegram-Kanal.
Alter, im Clubhouse.
Im Clubhouse ist trotzdem nicht mit Scheinen werfen. Nein, also... Es ist, aber ich dachte auch, das ist so ein typisches Ding der späten 90er. Also das wäre quasi so ein bisschen wie oh Gott, wie heißen sie denn? Wie heißt denn dein Akte X Podcast, Gregor?
Die Lone Gunman Show.
Genau, so wie die Lone Gunman bei Akte X. Das wäre quasi so als Sidekicks, also die eigentlich so in der als Verschwörungstheorie noch lustig waren, Ecke unterwegs sind und dann quasi so immer einmal wieder so Tipps geben und sowas.
Mulder, du kennst ihn. Ja. Wir haben ihn dir gegenüber immer den Denker genannt. Und dann habe ich geguckt, im Original haben sie wirklich Thinker gesagt. Also, naja, auf jeden Fall. Angel, der dann beim Weggehen sagt, die reden über mich in den Chatrooms.
In den Chatty-Rooms.
Das ist voll super. Das ist dieser super Übergang zu den Chatrooms der 90er Jahre, nämlich wir sehen, dass Freddy in dem Buch blättert. Ja? Und dann geht sie guckt sich so ein bisschen die Bibliothek an oder beziehungsweise das Arbeitszimmer von Dr. Seidel und findet dann halt auch ein Buch, was sie rauszieht und da findet sie allerlei Beschwörungsformen und etwas, was aussieht wie ein Wurmloch.
Aus dem Tentakel kommt.
Aus dem die rauskommt. Schlangen der Medusa rauskommen. Genau.
Das kommt ihr ein bisschen bekannt vor. Und sie sieht den Professor, der kommt rein, guckt sie an, sie guckt zurück und man denkt jetzt, oh, die sehen wir jetzt nicht wieder.
Also sie hat quasi, das war das Storybook zum Finale von Picard Staffel 1, was sie hatte.
Was dann aber nicht fortgesetzt wurde, außer nur noch mal diese Tentakel am Ende von Staffel 2 und dann nie wieder. Was soll das? Naja,
auf jeden Fall, also ich fand aber die Herleitung, wie sie an dieses Buch kommt, unglaublich gut, weil das ist, ich kann es jetzt nicht mehr rezitieren, warum, aber...
Ja, aber es steht einfach, in der falschen Reihe.
Es steht in der falschen Abteilung, weil sie sagt, das kann ja gar nicht, das gehört doch gar nicht hier hin. Ja. Und dann ist das auch so ein total blöder blauer Einschlag. Darunter ist halt so ein total altes Buch mit, wie gesagt, mit eingemalten Wurmlöchern und Beschwörungsformeln und hast du nicht gesehen.
Vorher hat er übrigens noch gesagt, hier ist übrigens ihre letzte Arbeit, bevor sie damals verschwunden sind, da habe ich ihnen eine 1- gegeben. Jedem anderen hätte ich eine 1+ gegeben, aber bei ihnen habe ich einen höheren Anspruch.
Ha? Nur sagt sie, hätte ich das mal vorher gewusst.
Auf jeden Fall, wer sich jetzt auch weitergebildet hat, ist Angel, denn der hat einen Computerkurs offensichtlich, obwohl eigentlich nicht. Wir haben ihn schon in der Pilot-Episode damals gesehen, wo er in der Bibliothek mit drei Rechnern gleichzeitig. Hier ist er auch und hier guckt er in die allgemeine Datenbank und guckt sich hier mal diesen Professor an. Ne? Den guckt er sich mal genau an halt und so, ne?
Ja, ich habe es halt so verstanden, dass die nach den Studenten, nach den verschwundenen Studenten geguckt haben,
Dabei ist es so einfach, so die einzige Konstante da ist dieser Typ eigentlich, ne? Also da wäre ich auch drauf gekommen, ne? Und als man sagt, den Typen gucken wir uns jetzt mal genauer an, dann gehen sie raus, dann steht da Fred und einen Moment lang dachte ich, oh Gott, sie ist irgendwie unter Kontrolle von irgendwas oder so, ne? Oder so, aber nein, ist nicht. Sie sagt, er war's, er ist schuld daran, er hat mich in diese Höllendimension gebracht und pipapo. Er ist an allem schuld und ich muss mich rächen. Und er sagt, ja, und Gunn und Angel sagen, ja, wir kümmern uns um den Typen, der wird dafür bezahlen. Und dann sagt Fred, er wird nicht dafür bezahlen, er wird sterben.
Ja, sie will ihn wirklich umbringen.
Aber Fred ist unglaublich unheimlich.
Badass.
Als Badass-Racheengel dachte ich so, wow. Wow.
Foreshadowing, was noch in Staffel 5 kommt, ein bisschen, oder? Und
der will ich nicht im Dunkeln begegnen.
Nee, aber, weil sie sonst auch so mega süß ist immer halt, ne? Aber wenn sie dann an diesen Waffenschrank rennt und sich sagt, was ist hier mit dieser Schürhaken und so, und Angel sagt, damit kannst du das stundenlang machen, wenn du das richtig machst.
Also, hab ich gehört. Ich würde es nicht vorschlagen, aber
wie geil er hier das dann abnimmt und sagt, du könntest dir damit wehtun und so, ne? Und dann sagt, na, hör zu, das kannst du nicht machen, wenn du ihn umbringst, dann wirst du ja, dann kannst du nie wieder Dämonen jagen, weil du bist ja dann selbst ein Dämon oder wirst zu dem, was du am meisten hast, oder das sind nicht wir und so, und hier, geh doch mal hin, wir finden eine Lösung, geh doch jetzt erstmal schlafen, Schatz, und ich würde dir auch einen Kakao machen. Wenn ich wütend bin, Sascha, ist das genau das, womit du meinen Wut besänftigen könntest.
Das glaube ich. Also ich würde dir auch Kakao machen.
Ja. Und den Bauch ein bisschen reiben, wäre ganz nett.
Ich finde eine Milch mit Honig.
Ja, kriegt ihr.
Du bist so gut, was das angeht. Nein, aber ehrlich gesagt, man merkt ja auch, ich finde, sie ist da, ich finde wirklich, Gunn ist echt toll.
Ja.
Weißt du, in der Szene. Ja. Er ist ein bisschen naiv, dass er sie quasi ins Bett schickt.
Ja. Ne, so ein bisschen. Das wäre auch mein nächster Satz gewesen, ja.
Ich komm gleich hoch und ich bring dir noch, ich sag dir eins, da könnte nachher eventuell noch das ein oder andere Marshmallow in dem Kakao landen, wenn das heute gut läuft, ne? Er ist da schon sehr naiv, als sie dann so mit einem fast schon leeren Blick sagt, ja, dann gehe ich jetzt mal hoch, ist draußen hell, dann mach ich mal zwischen Bubu. Ne? Mhm. Wer hat's ihr geglaubt in dem Moment?
Nobody.
Ich habe auch gesagt, das ist, ich würde der Situation jetzt nicht unbedingt blindes Vertrauen schenken.
Das ist absolut nicht. Also sie geht ja dann hoch und haben wir diesen. Das ist mein Lieblingsübergang gewesen, wenn Gunn zu Angel sagt, Rache ist nicht gut, und dann Wesley, Rache ist gut.
Ja, das ist gut. Ja, sehr schön.
Ich weiß, jetzt haben wir es, glaube ich, das vierte Mal gehabt, aber ich finde, das ist mein Lieblingsübergang. Ne? So ein bisschen irritiert war ich, dass sie geht zu Wesley. Sie hat Wesley ja auch gesehen. Sie hat ja auch gesagt, du warst auch da. Ja, ich habe deinen Vortrag gesehen. Also ich habe doch davon gelesen. Er hat aber sehr demonstrativ auch in der Reihe gesessen, nur an der Seite. Aber da haben wir fast, was Sascha vorhin meinte, vielleicht so mit Scheinwerfern und so.
Ich glaube, Layla und Wesley haben irgendwo oben auf der Empore gesessen.
Ja, genau. Das war schon ein bisschen weiter weg
von der Bühne. Ich habe ihn nur so an der Seite gesehen und so.
Und dann sagt er was Schönes, das fand ich auch ganz gut, Vengeance has a price. Und ich dachte ich so, Vengeance hat einen Preis. Ein Wesley-Winston-Preis.
Nach wie vor irritiert, wie lange sie diese Wesley-Lonely-Wolf-Nummer irgendwie durchziehen.
Ja.
Doch schon, jetzt haben wir es ein Jahr ungefähr.
Ich kann es nicht mehr sehen.
Und ich muss immer wieder an diese Szene denken, als du zu Beginn der dritten Staffel mal gesagt hast, das ist das letzte Mal, dass Cordy und Wesley aufeinandertreffen. Und ich noch gedacht, und ich dich noch für einen Verrückten hielt.
Ja, ja.
Und tatsächlich, du hast recht, offensichtlich. Mhm. Ne? Auf jeden Fall sagt er ja, komm hier, ich helfe dir, wir werden da was finden. Ne? Und ich habe ja hier ein Buch. Dafür, dass er anfängt, in einem Buch zu recherchieren, finde ich die Armbrust später eine echt einfache Lösung, ehrlich gesagt.
Ja, aber sie hatte ja Text dabei, ne? Und so ein bisschen Waffengewalt,
Aber was kriegt sie denn da?
Das müsste schon sein.
Aber ich
auf dem StarTech.
SMS oder sowas.
Ich finde das sehr schön, wo sie das Buch gucken und sie sagt so, er meinte, das ist eine altägyptische Foltermethode oder sowas. Und sie fragt so, ist das seine Zunge?
Ja.
Dann kriegt sie ja eine SMS. Was wir auch selten sehen, ehrlich gesagt, dass sie eine SMS kriegt. Also ich habe mich gefragt, ob es eine MMS ist, weil da so Bildsymbole drauf gewesen sind. Ja, also so
kommt es, glaube ich, nicht drauf an.
Auf jeden Fall. Ich habe mich gefragt, ob die Handys der frühen 2000er diese Symbole überhaupt darstellen
konnten. Doch, ich glaube.
Ich würde sagen, wenn man dämonische Nachrichten per SMS verschickt, dann kriegt man es auch hin, dass diese seltsamen Zeichen dargestellt werden.
Geschenkt.
Ja, das kaufe ich auch für einen Dollar.
Ich stelle mir vor, wie dann die Wesen der Höllendimension sitzen und sie so, scheiße, ich habe es UTF-8 geschickt, ich hätte es an sie schicken sollen.
Nee, wäre geil, wenn die auch... Geil, wenn die auch diese Diskussion geführt haben. Ihr wisst noch, wer sich noch erinnert, in meinem gesegneten Alter, ich musste noch einmal eine MMS verschicken, um damit das Netz erkennt, dass ich ein MMS-fähiges Handy habe.
Ja,
sonst hast du eine SMS gekriegt mit so einem Link, wo du draufklicken musstest, um das Bildchen zu sehen und so. Ne? Und da in der Höllendimension, hat sie denn jetzt so ein Handy?
Du wirst lachen, Gregor. Ich kriege immer noch, mein Nachbar hat mir letztens wollte mir ein Bild schicken und da habe ich auch einen Link bekommen. Ich soll auf eine auf die T-Online-Seite gehen oder irgendeine andere Provider-Seite, folgenden Link und folgendes leicht zu merkendes Passwort eingeben. Und da habe ich gesagt, nee, ich rufe den jetzt mal an und frage ihn, was er mir geschickt hat.
Okay. Genau. Aber was ich schön fand, kann man diese SMS-Geschichte, kann man das nicht nutzen? Könnten das nicht die Guten mal nutzen, um so ein paar Dämonen einfach so eine Nachricht zu schicken? Und dann öffnet sich ja das Portal anscheinend, wenn man das noch nicht mal laut vorliest. Also das ist doch perfekt.
Das ist total super, super krass geil, natürlich.
Ja, es ist so, ich kriege hier eine Nachricht. Also die Nachricht erscheint auf dem Handy und damit wird das Portal ausgelöst, weil es ist wie so eine Art...
Genau, das Lesen reicht anscheinend.
Das Lesen reicht, ja. Aber Harry Potter ganz anders gelaufen.
Leider ist der Dämon analphabetisch.
Auf jeden Fall leider ist er analphabetisch. Okay, das aufklappen. Auf jeden Fall haben wir dann dieses kleine Wurmloch halt, also dieses kleine Portal. Und Wesley schnappt ja Fred und wirft sie übers Sofa mit sich. Halt, ne? Was ja wieder
die
zum nächsten Übergang
ergibt. Ja. Das ist mein Fred. Sehr schöner Schnitt.
Genau, zwischen Fred und, Connor zu Cordy und Connor. Cordy liegt auf Connor und aber nicht, was ihr jetzt denkt, sondern weil sie gerade im Kämpfen sind gegen einen Dämon. Halt, ne? Und der wird dann gefehlt und danach versucht Connor das nochmal.
Ach so, ich verstehe. Da habe ich mir nur aufgeschrieben.
Ja, aber erstmal finde ich, dass bei Cordy so richtig die Muscle Memory einsetzt. Ne?
Ja,
da hat sie auf einmal so den Kick drauf und zack den Flock ins Herz. Ne? Das passt perfekt. Und da kommt was in ihr. Ne?
Genau. Sie tötet ihn ja dann auch, das ist ein Vampir, ne, glaube ich. Ne? Ja, der löst sich auf, ja. Und dann jubelt man, umarmt sich und dann ne, der Moment, man hat sich gerade umarmt, dann wird sich kurz geküsst oder später, wie sie das später nennt, eine Beatmungsübung. Ne? Und Cordy schreckt aber zurück und das will man dann halt auch sehen, dass die Frau sich dann die Lippen fasst und sagt, warum?
Das war ungefähr meine Reaktion. Ich habe mir die Augen gefasst und gesagt, warum?
Hat er nie eine zweite Folge Angel geguckt.
Löst sich ja zum Glück schnell auf.
Ja, aber wie alt soll
Ich glaube, es war
Connor
so ein bisschen im
sein?
Eifer des Gefechts. Ja, klar. Ich würde mal so 16 sagen und vor allem, er hat 14 Jahre übersprungen, ne? Oder sowas um den Dreh.
Sie sagt später, vor 8 Monaten war es noch ein Baby.
Eben, Bilder, sowas,
wo du
vor 8 Monaten
ein Baby warst und so. Das kann man nicht ganz ausblenden. Ja, also ich würde auch so 16, 17 in dem Dreh sagen, ja. In wessen Wohnung sind sie dann eigentlich?
Wer jetzt?
Jetzt sind wir doch bei der...
Cordy und Connor?
Nee, jetzt sind wir bei der Angel- und Gunn-Szene.
Ah.
Da sind sie doch in der Wohnung.
In Freds Zimmer, hätte ich gesagt.
Ja, genau.
Stimmt, was sie ja gesagt haben.
Dass
ja, toll,
sie weg ist.
Sie gleich denken können, dass sie weg ist.
Stimmt. Ja. Genau, ja. Und genau. Und dann sagen sie, okay, gut, ne? Dann müssen wir los, ne?
Großartige Szene.
Das ist eine großartige Szene. Müssen wir los. Aber dazwischen ist ja noch die Szene, kurze Fahrszene mit Wesley und Fred. Und wo Wesley fährt und Fred die Armbrust spannt halt. Ne? Und davor. Ach, Moment, noch mal einmal zurück, bevor die Fahrszene ist. Sagen sie, okay, wir müssen jetzt zu dem Professor halt.
Genau.
Ne? Und dann sagt der Angel, ein Satz, den ich nie sagen würde. Allein bin ich schneller. Ich gehe schon mal, durchs Fenster. Du kommst mit dem Auto nach. Und ich habe irgendwie so gelacht, weil ich mir vorgestellt habe, Sascha, kleiner Exkurs, du erinnerst dich noch, als wir damals bei dem Grauratsgrillen waren.
Ja.
Und wir in diesem Airbnb mit Alex genächtigt haben. Und,
wo die gut über die Dächer gelaufen sind.
Ja, das haben wir nie verarbeitet, was wir in deiner Nachbarwohnung gesehen haben. Leute mit, weißt du, ohne Scheiß, wir haben dann gefeiert, gegrillt und dann nachts in einer fremden Wohnung übernachtet. Keine Sorge, war legal, war Gebiet.
Glauben wir zumindest.
Also wirklich, und in der Wohnung gegenüber haben die sowas wie ein Theaterstück aufgeführt mit Leuten
Dach gelaufen.
In weißen Gewändern mit leuchtenden Kugeln.
Über das also, Dach.
Und ich glaube immer noch, sie haben uns gesehen. Ich weiß noch, wie wir drei da standen mit so einem Bier in der Hand. Und was machen die denn da? Hoffentlich ist es nur ein Theaterstück und keine Sekte. Auf jeden Fall weiß ich noch, als ich mich am Morgen dann verabschiedet habe und gesagt habe, hier, ich fahre dann schon mal zum Bahnhof, hier, Taxi kommt, macht's gut, meine Freunde. Ich runterging und ihr 10 Minuten später zum Essen gehabt und ich immer noch unten stand und aufs Taxi gewartet habe. Erinnerst du dich noch, Sascha?
Nein. Hä?
Nein. Und das ist auch sowas, weil er sagt, ich bin alleine schneller und ich würde einfach dann unten stehen und am Auto warten.
Im besten Fall. Ja, Angel läuft vermutlich über die Dächer.
Ja, 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 so mit weißen Kugeln und Gewändern. Aber ich fand's super. So, zu Fuß bin ich schneller. Hashtag ja. Spring aus dem Fenster. Hashtag. Ja.
Wäre so geil, wenn er einfach nur so ein Schrei und ein Vorplagen wäre super gewesen. Verdammte Scheiße, hier ist kein Vordach und so halt, ne? Na, auf jeden Fall ist man, wie gesagt, Gunn und Fred fahren dann zum Seidel und der bekommt gerade Besuch.
Ach so, Wes und Fred.
Fred, genau, Fred und Wes. Angel kommt bei dem Professor an, der gerade schon dabei ist, seine Akten einzupacken, wie sich das so gehört für jemanden im öffentlichen Dienst, weißt du? Nicht ohne meine Unterlagen.
Ich habe es ein bisschen so als Fluchtversuch interpretiert.
Ist doch nicht alles eingebunden da, nicht alles eingepackt.
Warum fliegt eigentlich? Hat er vorher schon ein Stand-off mit Fred gehabt?
Eigentlich,
weil sein Portal nicht funktioniert hat? Weiß er, dass sein Portal nicht funktioniert hat? Warum haut er ab?
Kann sein, aber...
Ja, stimmt, dieses SMS-Portal. Eigentlich dürfte er das noch nicht wissen, dass das nicht funktioniert hat.
Vielleicht keine Sendebestätigung zurück.
Ja gut, es klappt ja eh nicht mit der Flucht. Also.
Angel kommt ja rein, konfrontiert ihn dann halt und er erzeugt dann halt auch so ein kleines Portal relativ schnell, wo diesmal ein sehr lustig aussehender Höllendämon rauskommt, der sich mit Angel prügelt.
Hm? Ich hätte doch an seiner Stelle ihm schon längst das Buch weggenommen oder ihm den Mund zugehalten, weil du weißt doch ganz genau, der Typ kann Portale öffnen mit dem Buch.
Ja.
Dann nimm ihm das Buch weg.
Ja. Oder erinnere ihn an den Kosten für eine SMS zu der Zeit.
Ja, ne? Im öffentlichen Dienst.
Ist ja alles scheißegal, ist das Diensthandy gewesen halt und so. Ne?
Ja, ganz logisch war es nicht, aber wir müssen Angel ja aus der gleichen rausnehmen. Ne? Ja. Und deshalb.
Das ist ja auch lustig gemacht, ne? Da kommt ja dieser Dämon und Angel kämpft gegen den Dämon, dann tötet er ihn, dann steht er auf, der Dämon wieder und Angel so, echt jetzt? Und dann legt er ihn wieder flach, dann köpft er ihn, dann steht der Dämon wieder auf, ihm wächst ein Kopf nach und er so, ey, ich hab deinen Kopf in meiner Hand.
Er ist sogar in Deutsch, sagt er, ey, was soll das denn? Ich hab doch schon deine Rübe in der Hand. Dann ist aber auch super so angepisst, angenervt von dem Nachwachsen des Körperteils zu sein. Das ist großartig. Ja, die Szene wird dann ja so ein bisschen, es geht dann so ein bisschen hin und her. Fred bedroht halt Dr. Seidel.
Ja, Moment. Sie kommt mit dem besten Spruch ever ins Büro.
Ich bin süß.
Ja, danke. Ja. Bitte, das möchte ich auch hören.
Und sagt, du weißt doch, was man über Rache sagt. Ich bin die Bitch.
Genau. Im Englischen es ist halt Payback is a Bitch und im Deutschen nutzen sie Rache ist süß. Das funktioniert aber ganz gut, muss man ihnen lassen.
Ja, genau. Ich bin süß. Mich hat es in Deutsch ein bisschen rausgebracht, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen hat es mich rausgebracht, dass jetzt dieser Umschnitt noch gemacht wird zu diesem Gespräch mit Connor und Cordy, was ich jetzt einfach überhaupt nicht sehen will, ehrlich gesagt.
Ja, ja, ja.
Jetzt so ein bisschen die Sache aufarbeiten und dann sagt ja Cordy, das mit dem Kuss, diese Beatmungsübung, war so ein bisschen, das willst du auch hören, wenn du 16 bist und so. Ne? Und er hat dich noch als... Ne, wie ich noch als Frühchen im Arm gehabt und so und pipapo und das ist alles ein bisschen komisch und so halt. Ne? Und,
naja, also tatsächlich muss ich sagen, mir hat es insofern ganz gut gefallen, weil sie wirklich mit ihm redet und einfach ihm das mal sagt, dass das nicht klappt und dass sie erstmal auch zu sich selber finden muss und so weiter. Und ich fand das eigentlich mal ganz angenehm, dass das nicht einfach nur mit so einem nee, tschö oder ich gehe einfach raus oder ich bin weg, wenn er wiederkommt oder so ein Scheiß funktioniert, sondern wirklich mal drüber geredet wird. Das fand ich schon ganz erwachsen von ihr.
Ja, das fand ich auch, ja. Also, ja, mich hat es, glaube ich, nur die Stelle, wo diese Szene war, so ein bisschen gestört.
Ja, ja.
Weißt du? Weil,
aber das musste natürlich sein, damit sie noch so einen schönen Überschnitt machen können. Mhm. Weil Connor ja frustriert mit der Faust gegen die Wand schlägt und das dann übergeblendet wird in Angel, der den Dämonen nochmal kloppt.
Ja. Ja, stimmt. Die Übergangsszenen. Ach, das ist wirklich großartig halt, ne? Ja, auf jeden Fall ist das Finale ja, Fred bedroht den guten Professor, nee, den bösen Professor und Gunn kommt dazu und jetzt ist auch schon so ein Portal aufgemacht worden und sie will ihn halt töten offensichtlich und Gunn versucht sie jetzt
zu überreden. Naja, durch das Portal schicken.
Durch das Portal schicken und sagt hier, wenn du ihn, wenn du ihn tötest, wirst du auch so wie das Übliche, weißt du, wirst du auch so wie er, dunkle Seite, die verführt dich und pipapo und dann kannst du nicht mehr zurück und dann, er macht auch so eine Anspielung, dann verliere ich dich, sagt er. Ne? Mhm. Und das ist schon, wenn du ihn umbringst, verliere ich dich, das ist schon geil. Also das muss man echt sagen, das macht er wirklich, wirklich gut.
Halt, ne? Und das ist auch eine schöne Symmetrie wieder, weil vorher hat sie im Auto ja Wes erzählt, dass Gunn, dass es auch doof wäre, wenn Gunn ihn umbringt, weil sie ihn dann verliert. Und da muss ich schon dran denken in dem Moment.
Ja,
so ein bisschen.
Mich hat es trotzdem überrascht, dass Gunn dann doch macht. Er nimmt das ja quasi auch, er bricht ihm das Genick. Und wirft ihn dann in den Schlund halt.
Ins Portal.
Ins Portal.
Ja, aber warum? Also ich meine, er sieht es ja aus, als würde er ihn retten. Aber ich fand das Portal, das ist so ein bisschen so sehr spezifisch wie ein schwarzes Loch am CERN. Ja, es saugt nicht alles ein, sondern nur Sachen, die es einsaugen soll.
Dass der Kanzler wüsste.
Ich rufe sofort Heiner Lauterbach
an. Da hat man so ein bisschen das Papier rascheln hören.
Ich habe es so szenisch gerade vorgestellt. Also du hast in der Mitte des Raums dieses komische schwarze Loch, dieses Höllenportal. Der Professor steht 2 Meter daneben auf der einen Seite, 2 Meter auf der anderen Seite stehen Fred und stehen Fran. Und es passiert überhaupt nichts. Auf der anderen Seite ist dieser Riesensog, der den Professor und einen Schreibtisch einsaugt.
Und ein Schreibtisch.
Und Fred und Gunn stehen da ganz gechillt, nicht wesentlich weiter weg von diesem Wurmloch.
Bei Fred wehen so ein bisschen die Haare in die Richtung.
Ja. Ja, aber Gunn kann sich auch einmal um dieses Wurmloch rumbewegen auf die Seite des Professors und ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum er ihm das Genick bricht.
Damit er keine Chance hat, zurückzukehren in irgendeiner Form, dass er sich vielleicht doch befreien kann von diesem Portal.
Ich glaube auch, es ist so ein bisschen so dieses, er entscheidet sich, ihn zu töten, damit Fred gar nicht erst glauben kann, dass sie ihn durch das Portal getötet hat, irgendwie so, um oder dann wirklich da final so ein
einfach abschließen kann Haken mit der ganzen Sache.
Ja, so ein bisschen, genau.
Weil er sagt, der wird doch in dieser Höllendimension überhaupt nicht überleben. Das ist ja seine Argumentationskette vorher. Und dann bringt er ihn um.
Das weiß er nicht. Und sie hat das auch überlebt 5 Jahre. Er erzählt das jemand, der die da in so einer, als ganz junge Frau auch es überlebt hat. Also,
ja, aber Moment, er sagt doch, du machst dich unglücklich, wenn du ihn jetzt da in dieses Loch schickst, weil das wird ihn töten.
Ja, genau. Und deshalb macht er es, damit er ihn umgebracht hat.
Das ist, damit es einen Schlussstrich gezogen hat für sie.
Ja, doch, und damit er schuld ist. Er nimmt die Schuld auf sich.
Ein bisschen schwierig in dem Moment. Also es hätte auch gereicht, ihn da rein. Aber ich glaube, es ist wirklich, da soll noch so eine Opferei jetzt dafür reinkommen, dass er das für sie gemacht hat und diese Schuld, die sie hätte auf sich geladen, endgültig so auf sich geladen hat. Was ich auch krass finde, ist, dass sie es Angel nicht sagen. Der ja dann reinkommt und sagt, wo ist denn der Professor? Und dann gucken die nur auf den, der hat offensichtlich den zweiten Kopf auch abgeschlagen.
Und so. Er sagt ja später, die haben 9 Leben, so wie Katzen.
Genau.
Ja, dann genau.
Gucken die ja nur auf den Boden und so halt. Ne? Und ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt so ein Moment, wo sie es Angel sagen, aber nein, tun sie nicht. Denn dieser Moment, wenn die dann im Hotel in die Lobby kommen und Angel sagt, Mensch, ich hätte ja voll gerne sein Gesicht gesehen, als er in dieses Portal gefallen ist. Ist ja ein eindeutiger Hinweis, dass sie es ihm nicht gesagt haben und dass beide sich dann auch verabschieden und sagen hier, wir gehen ins Bett und wortlos und quasi wortlos so die Treppe hochgehen und er den noch hinterher guckt und so. Und ich glaube, da weiß er was in dem Augenblick. Ich glaube, da ist er erfahren genug. Ja.
Und zumindest fühlt er, dass die beiden ein Problem haben jetzt gerade miteinander.
Das merkst du halt wirklich. Also die gehen ja, die haben ja ganz offensichtlich jetzt dran zu knabbern. Übrigens wollten die beiden Autorinnen das nicht haben, dieses Ende. Sie wollten eigentlich, dass Fred ihn umbringt. Und ich hätte das tatsächlich deutlich besser gefunden.
Glaube ich auch, ja.
Weil ich finde das tatsächlich, das ist, weiß ich nicht, ist das Mansplaining? Nee, das ist eher Man-Acting, ne?
Also, ja, so White-Night-Ding halt so ein bisschen. Ne?
So, der Mann muss das jetzt machen, der muss sich jetzt dafür opfern, damit die Frau unschuldig bleibt. Ich, nein, warum? Es hätte auch genauso gut funktioniert, wenn Fred ihn umgebracht hätte und Gunn damit hadert.
In und sie selber Zeiten auch damit hadert. Von Arya Stark hätte sie ihn umgebracht, definitiv.
Glaube ich auch, ja.
Also heute würde das anders laufen.
Glaube ich auch. Da war es wohl, dass man den Charakter noch nicht so, also man wollte ihn nicht so dramatisch ändern, glaube ich. Ne? So ein bisschen. Aber du hast, ich glaube, du hast so ganz recht, dass 10 Jahre später wäre das anders gewesen. Ne? Wer aber noch da ist, Arya Stark nicht, sondern Cordy. Cordy steht da und sagt, können wir mal kurz das Außenset benutzen?
Na klar. Das Set steht ja eh hier.
Das Set steht doch eh, können wir mal kurz hin. Wir haben hier alle Welt, sind ja allein hier im Foyer, aber lassen wir mal kurz draußen ein bisschen ohne Kippe raus. Und dann gehen sie, das ist mal kurz das Außenset, das wäre geil. Das war kurz das Außenset. Dann sitzen sie halt nur da und sagen hier, ne, da gibt es einfach eigentlich ein auch sehr erwachsenes Gespräch zwischen den beiden, wo Angel nicht so viel sagt, aber Cordy halt sagt, es geht ihr darum, sie möchte keine Lügen hören. Denn in der Folge davor, wo sie ja mehr oder weniger zu Connor rüber gemacht hat, war es ja auch drin, dass sie da jeder angelogen hat. Angel voran. Ja. Der hat sie ja massiv angelogen halt, oder die vorletzte Folge. Und sie sagte, sie will halt
keine Lügen. Und er sagt ja auch nochmal, genau, und ich muss nicht mehr beschützt werden. Ich will auch nicht beschützt werden. Und deshalb keine Lügen mehr.
Und deshalb habe ich aber noch eine Frage zum Abschied von dieser Folge. Haben wir uns geliebt?
Were we in love?
Genau, und dann letzte Shot auf Angels Gesicht und dann endet auch diese Folge. Und dann hätte ich schon gedacht, das ist eine schwer zu beantwortende Frage.
Oh ja,
in dieser Situation. Ja. Wenn du sagst geliebt, meinst du im biblischen Sinne oder im metaphorischen Sinne oder im emotionalen Sinne halt, ne?
Ich fand naja, im Englischen fand ich die Frage were we in love am schwierigsten, ne? Weil hast du mich geliebt, hab ich dich geliebt, beides könnte man irgendwie einzeln vielleicht beantworten, aber were we in love? Echt schwer.
Ich glaube schon. Wir waren kurz davor, uns zu verabreden. Also unser romantisches Date zu haben, da war was und das hätte sich entwickeln können. So, fertig. Was ist denn daran so schwer?
Ich bin einfach so emotional ergriffen.
Tja.
Gucken wir mal, wie sie es in der nächsten Folge auflösen.
Ja. Also ich kann euch nur sagen, die nächste Folge wird geschrieben und gedreht von der Person, dessen Name nicht genannt werden sollte. Also wir werden emotional wahrscheinlich auf einer Achterbahnfahrt der Männlichkeiten geführt.
Aber ich hörte auch, sie gilt so generell als eine der besten Folgen der vierten Staffel, was nicht weit mehr ist. Es gab auch ganz gute Folgen bisher.
Ja, muss man tatsächlich sagen, aber du weißt immer, wenn wir das sagen, wird es danach schlimm. Na gut, dann würde ich mal sagen, dann können wir ja jetzt zu dem Teil kommen, wie wir die Folge zeitlich einordnen.
Ein Vampir im Spiegel der Zeit.
Tja, Sascha, Kirsten, was glaubt da? Der Test der Zeit, wir haben schon über einiges geredet, ne? Also heute hat es Fred geregelt, ne?
Ja. Das zum einen, sie hätten auf jeden Fall die Hälfte des Saals hätte das Handy rausgeholt, statt zu fliehen und hätte gefilmt und ja, aber ansonsten, ich meine, immerhin für 2002, Angel hat am Computer recherchiert, es gab eine SMS, also...
Das ist das Beste eigentlich.
Soweit okay, ja.
Der Fluch per SMS, wer das vorliest, hat keinen Rechtsanspruch. Sag was, wenn du keinen Rechtsanspruch auf einen... Was? Ich finde, das ist... Da habe ich beim Folgegucken gar nicht so drüber nachgedacht mit der SMS, aber als ihr das dann vorhin erzählt habt, dachte ich mir, ja klar, das ist total... Wie das geht auch... Das ist ja das Ende von Reisekosten für Dämonen oder, weißt du, so von Magiern. Weißt du, du musst ja gar nicht mehr physisch vor Ort sein, da reicht ja schon, ne?
Ja.
Ne? Alter. Nee, ich finde, das ist alles, was diese Seite angeht, ist es noch sehr gut gealtert. Ne? Technisch würde ich eher so ein bisschen noch so das CGI von den Tentakeln bemängeln. Ne, aber,
oder diese großartige Kamera, die der Nerd in der zweiten Reihe in der Hand hat.
Ja. Das würdest du heute tatsächlich nicht mehr sehen. Heute würdest du da ein Handy haben.
Klar. Ja. Aber selbst damals hätte es, glaube ich, bessere Kameras gegeben. Ich weiß nicht, was der da für ein Ding in der Hand hat.
Das Ding wirkt so wie diese, kennt ihr noch, wenn man als Kind diese Kameras gekriegt hat, wo du einfach Bilder die ansehen konntest in der Kamera, weißt du, wo du einfach drauf
gekriegt hast. Ja, sowas, genau, so ein Plastikteil, ne?
Einfach schon so eine Dia-Show, wie so ein kleiner Dia-Projektor halt.
Ja.
Ne?
Ja,
so in der Art wirkt das, ehrlich gesagt. Das war sicher das Prop. Ja. Wenn wir da nichts mehr haben.
Warte mal, irgendwas hatte ich dann noch. Nee. Also wie gesagt, es gibt immer noch Hotels, Hotellobbys und auch Räume, in denen Conventions und andere Tagungen, wissenschaftliche Tagungen abgehalten werden, die exakt noch die gleiche Einrichtung haben wie dieses Hotel.
Also das ist auch so, ja.
Das wird nie alt.
Das stimmt. Das ist, sag nicht nie alt, das ist zeitlos.
Ja, genau.
Ich glaube fast, es war auch eher in der Uni.
Ja, ich glaube, gemeint,
das
war in der Uni.
Dass es so hörsaalartig war.
Magic. Nee, dafür aber ist es zu sehr gepolstert.
Ja, und die Stühle sind sehr unten. Die Stühle sind sehr uneinheitlich gewesen, auf denen die gesessen sind. Das könnte wieder dafür sprechen, dass aus anderen Räumen zusammengestellt wurde halt. Nein, ne?
Also ich sag mal, wir haben ja eben schon gesagt, der Nerd, der übrigens mich total an eine Mischung aus Christian Slater und Jerry O'Connell erinnert, so von der Optik her,
okay.
Der versprüht irgendwie die 90er, wenn man den so anguckt, oder die frühen 2000er, allein schon was die Frisur betrifft. Und der würde wahrscheinlich heute von seinem Telegram-Kanal berichten, wo er das gelesen hat.
Absolut, ja, ja, hundertprozentig. Ja, ich glaube aber auch Mulder hätte heutzutage einen.
Ja, der würde einen mehrere betreiben.
Du bist doch hier Chefadmin.
Ja.
Okay, dann können wir jetzt dazu kommen, wie wir die Folge in Gänze finden.
Währenddessen in Pylia.
Tja, wer möchte anfangen? Wer möchte über die Tanzfläche berichten? Keine Freiwilligen? Dann tanze ich mal vor.
Mach das.
Dann tanze ich mal vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine der Folgen, als ich sie gesehen habe, dachte ich so, ja, ist ganz nett. Ist okay, aber auch nicht sehr spektakulär. Jetzt bei der Besprechung, muss ich sagen, habe ich sie viel besser gefunden. Das ist so, manchmal ist das tatsächlich so. Ich fand super, dass Fred mal wieder in den Mittelpunkt gerückt ist, dass Fred ihrer Leidenschaft der Physik so richtig schön nerdig nachgehen konnte und dann so eine, ich mag es immer, wenn Leute begeistert von etwas sind. Ich fand den Comedy-Anteil auch ausreichend gut. Ich fand auch so die ernsten Gespräche, die da geführt wurden an der einen oder anderen Stelle, die haben einfach das so ein bisschen abgerundet. Ich fand auch besonders Gans Entwicklung, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber seine Entwicklung hat mir sehr, sehr gut gefallen in dieser Folge. Bis auf vielleicht das Ende, das hätte man wirklich Fred überlassen können und ihn nicht so ein bisschen als den, ich nehme das jetzt auf, den Schätzer da ein. Weißt du, die Schulden nehme ich jetzt auf, die ich schätze doch an mich. Aber ansonsten, mich lässt nach wie vor das Lila-Wesley-Ding so ein bisschen, ich finde langsam, ja okay, es könnte auch mal langsam zum Ende kommen halt. Ne?
Ja.
Wird es ja nicht ganz so, aber zumindest Wesley würde ich lieber wieder ein bisschen mehr als Teil der Gruppe sehen so langsam. Das merke ich immer mehr halt. Ne? Der muss easy Drehtage gehabt haben bei der Serie mittlerweile, weißt du so. Also ein, zwei Tage, dann kann ich wieder zu Alice nach Hause.
Ja, die drehen alle Szenen mit ihm am Stück und dann ist die Staffel abgedreht.
Das könnte sein, 10 Tage. Ansonsten muss ich sagen, es ist jetzt keine Folge, wo ich richtig auf der Tanzfläche die Polonaise anführe, aber doch so, dass ich nickend, wippend mit dem Bier am Rande der Tanzfläche stehe und immer mal bei dem einen oder anderen Song mitschwurfen würde. Also sie ist durchaus besser, als ich sie vorhin gesehen habe, jetzt so durch die Besprechung geworden. Halt, da steckt ein bisschen mehr drin, als man so denkt in Super Symmetry.
Also ich wink dir von der Tanzfläche aus zu, tatsächlich. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte auch irgendwie überhaupt keine Erinnerung mehr an diese Folge. Wie so viele Folgen in der 4. Staffel. Selbst Spin the Bottle kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Als hätte ich mein Gedächtnis verloren. Also ich bin total offen, was die kommende Folge betrifft. Und ich war wirklich begeistert von der Folge. Also vielleicht, weil ich wenig erwartet habe nach der letzten Folge, die ja wirklich mies war, habe ich dann gedacht so, naja, was das wohl wieder wird, mal gucken. Ich konnte mich noch so dran erinnern, mit dem Professor konnte ich mich noch dran erinnern, dass er wieder auftaucht und irgendwie ein Drecksack war. Aber wie gut die geschrieben ist. Also ich hätte ja fast jeden Dialog mitpinnen können. Die Regie finde ich großartig. Das Einzige, was wirklich die Folge runterzieht, ist halt, dass Connor mitspielt in dieser Folge. Und hat immer noch so ein bisschen das Rumgeschmachtel zwischen Lila und Wesley. Aber und natürlich das Ende. Ich hätte wirklich lieber das Originalende gesehen, wo Fred den Professor ins Jenseits befördert, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das sind so Kleinigkeiten, die meinem Schauvergnügen keinen Abbruch tun. Ich habe diese Folge geguckt und ich dachte schon zum einen, boah, die fühlt sich echt lang an, aber nicht langatmig, sondern ich dachte so, ach krass, die geht nach einer Viertelstunde. Wie kommen die da jetzt wieder raus? Und ich war total drin. Ich war verdammt gut unterhalten. Und wenn ich gut unterhalten bin, ich weiß, ich habe niedrige Ansprüche, dann erfüllt die Folge für mich schon ihren Zweck. Dann ist die gut. Also ich habe wenig dran zu kritteln gehabt. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ja, ich tanze. Ja.
Schön.
Sehr schön.
Herr Kirsten.
Ich würde mich neben Gregor an die Bar stellen und auch
auf den da, der da
kräftig dran, mitwippen. Ne?
Wir winken dann immer Sascha, wenn einer fragt, wer zahlt, der da, der, hey, du, sagst du, ja, Arm hoch, der Mann.
Ja, hi.
Du weißt beim Tanzen,
nein,
dass
tatsächlich
ich die Arme
auch aus, Tatsächlich auch aus denselben Gründen, die du schon gesagt hast. Das war ziemlich das, was ich auch da anbringen würde. Passt genau.
Ja, das ist schon spannend irgendwie, ne? Also da steckt wirklich ein bisschen mehr drin, als man denkt. Und wie gesagt, diese Übergänge, was Sascha eben doch schon erzählt hat, die waren toll. Also die waren, das führt zu einem großen Unglück. Das ist kein großes, Rache ist nicht gut, Rache ist gut.
Was du ja vorhin gesagt hast, auch die Inszenierung oder die Darstellung der Erinnerungen, wo Angel das nochmal inszeniert, das sind so Sachen, die hat man später in deutlich höherwertigeren Sendungen wiedergesehen. Und Angel hat da vorgelegt. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass Angel das schon gemacht hat. Und das war gut. Das war, ja.
Ja.
Ja, ich habe, das ist auch sowas. Also ich habe eher mich gefragt beim ersten Mal gucken, warum er diese Stühle da aufstellt. Aber ja, klar, mit diesem, ne, dass er sich da so in diesem Szenario sieht, da macht es so ein bisschen Sinn. Bisschen mehr Sinn. Und wie gesagt, ich kann mich da wirklich noch an die Szene aus Sherlock erinnern, wo Sherlock, der hat ja das mit diesem Mind Palace dann immer gemacht und so öfters gemacht. Und
bei Doctor Who war das auch mal.
Ja, stimmt. Ja, gut, es war auch Moffat, ne?
Ja.
Die Moffat-Ära.
Nicht die RTD-Ära.
Ja.
Erstaunlicherweise.
Tja, doch, eine wirklich launige Folge, muss man sagen.
Ich hab noch eine Kleinigkeit, und zwar, das wollte ich vorhin erwähnen, wo sie im Comic-Shop sind und der gute Jared diverse Verschwörungstheorien absondert. Da meinte dann Ganso, ach, das ist sowas wie mit der Frau, der Katze und der Erdnussbutter. Und dann sagt Angel, nee, das ist wirklich passiert. Und dann guckt Gunn ihn doch so komisch an und dann so, lange Geschichte. Und ich musste tatsächlich jetzt nochmal nachgoogeln bei Snopes, was es denn mit dieser Katze auf sich hat. Die Story ist aber falsch. Normalerweise hat es mit einem Hund zu tun. Eine Frau, Erdnussbutter und Hund. Googelt selber.
Oder lasst es. So gut ist es dann auch nicht.
Ich habe jetzt dunkle Erinnerungen, ehrlich gesagt.
Ich könnte mich nicht dran erinnern an diese Urban Legend. Und ich wünschte, ich hätte nicht gegoogelt.
Ja, so geht's mir auch.
Du erinnerst dich in einem anderen Podcast, Sascha, an die gewisse Diskussion mit einem gewissen One Night in Paris-Ding, ne? Wie war denn das damals? Ja, wir haben nur davon gehört. Ja, Kirsten, hast du noch was du loswerden möchtest zu der Folge?
Nee, eine launige Folge, eine launige Besprechung. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Unbedingt, ja, also mir auch. Also ich glaube, uns beiden, das war echt toll. Eine echte Bereicherung.
Ha? Danke. Ja,
auf jeden Fall. Hoffentlich nicht das letzte Mal.
Ja, also hoffentlich nicht das letzte Mal, dass du nochmal wiederkommst und bei uns dann zur fünften Folge von Staffel 5 spätestens.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob man das wegen der Symmetrie jetzt rumdrehen müsste, vierte Folge der Staffel 5, aber ich gucke erst mal, was es war.
Genau. Nee, also du bist immer herzlich willkommen und du weißt, das Hotel, das hat viele Zimmer, Dankeschön. Durch die wir schleichen können und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Folge mit dir hier zu besprechen. Ja.
Ganz meinerseits.
Dann kann ich nur noch sagen, Sascha, in der nächsten Folge haben wir das Biest zum ersten Mal, ne?
Das kann sein, das habe ich vergessen. Ja.
Es ist wirklich das Biest.
Oh nein.
Das hat seinen ersten Auftritt in der nächsten Folge. Uiuiui. Und wir haben, wenn es wie es im Moment so aussieht, auch wieder einen Gast. Wie die nächsten Folgen, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Tja, in dem Sinne bleibt es uns nichts anderes übrig, als euch jetzt zu sagen, macht's gut, liebe Freunde. Und ihr hört uns dann in einem Monat wieder, wenn wir uns dem Biest stellen. Oh. Und bis dahin heißt es...
Auch bei Vorlesungen, vielleicht auch gerade bei Vorlesungen, immer den Himmel im Auge behalten, es könnten Tentakel rauskommen.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.